Servus die Madeln, grüß echt die Burm, würde ein echter Wiener jetzt beginnen. Keine Angst, nicht glauben, dass ihr jetzt bei einem österreichischen Fotopodcast gelandet seid. Es ist nach wie vor der deutsche Fotopodcast. Aber ich darf heute Begrüßung machen. Und es freut mich eigentlich ganz besonders, wir sind Full House sozusagen. Da spricht jetzt einmal der Mike aus Graz, aus Österreich, wie man ja hört. Aber wir haben heute noch dabei den Andi aus Berlin.
Hallo zusammen, grüßt euch.
Dann sitzt vor einem Mikrofon der Andreas aus der Rhön.
Hallo alle zusammen.
Der Namensvetter von mir, aber hier Michael genannt, aus Fulda. Okay, der kommt noch dazu. Und jetzt höre ich aber trotzdem hoffentlich den Thomas vom nördlichsten Ausläufer des Schwarzwaldes.
Jawohl, hallihallo zusammen.
Hallo. Ich würde jetzt mal gleich sagen, lieber Andi, start doch mal gleich. Oder nein, lieber der Andreas, Entschuldigung.
Der Andreas.
Wir haben da eine volle Liste, wir haben einiges zu tun heute. Und ich glaube, der Andreas startet gleich.
Genau. Und ich bin auch wieder noch da und sage auch noch Hallo.
Da ist er.
Da ist er. Und dann starten wir direkt durch.
Okay, also bei mir geht es heute darum, auch noch ein Nachhänger von der letzten Sendung. Und zwar haben wir uns ja über die Bildschirmkalibrierung unterhalten. Ich glaube, der Michael, du hattest den Spider 5, ne? Und Neuvi hatte doch diesen iColor.
Genau, diesen X-Rite.
Ja, dann habe ich mir mal auch gedacht, besorgst dir auch mal, ich habe eigentlich noch so einen Spider 2 Express, da habe ich dann immer...
Oh, das ist ja ein ganz neuer.
Ja, das ist...
top aktuelles Modell.
Schon top aktuell, das Ding. Und habe mir jetzt mal den 5er geholt und habe den mal an meinem Laptop angeschlossen und war da... Ja, da ging mir ein bisschen die Schublade nach unten, wo ich dann gesehen habe, die Ergebnisse, was der mir rausgeschmissen hat. Und da habe ich dann schon mitgestellt, dass ich meinen Bildschirm eigentlich direkt nicht benutzen kann für eine gescheite Bildbearbeitung. Also dann kamen dann so Sachen raus von wegen 60% nur sRGB-Abdeckung und 45% Adobe RGB. Also total, ja, jenseits von Gut und Böse.
Ist es noch ein Bernstein-Monitor oder sowas?
Ja, es ist eigentlich gar nicht so alt, das Ding, aber ja, halt für die Zwecke völlig ungeeignet. Ne? Und da hat mir das auch, ich weiß nicht, ob es an der Kalibrierung lag, ob der Spider in, ich hatte den Eindruck, das war so nach der Kalibrierung so warm, dass die Farben, wo der sich dann eingestellt hat, also es war einfach ja, unglaublich. Also das, ich meine, man gewöhnt sich ja irgendwo an einen schlecht kalibrierten Bildschirm und wenn das da mal richtig eingestellt ist, kommt dann das doch schon. Aber das war dann auch das Weiß irgendwie war total so gelblich, muss ich sagen.
Also doch Bernstein.
Also doch Bernstein. Ja, es kommt dann schon. Es kommt schon hin, ja. Ja, und da bin ich jetzt so ein bisschen auf der Suche eigentlich, das mal in den Griff zu kriegen, dass ich da mal auch einen gescheiten Bildschirm habe. Habe ein bisschen rumgesucht, habe bei Laptops geguckt, da ist ja immer so die Frage, bringt das was, bringt das nichts, weil da gibt es ja auch diese IPS-Panels, glaube ich, die dann so ein bisschen matter sind und da ein bisschen Auflösung haben, aber so richtig, denke ich, ist man dann nur glücklich mit einem größeren Monitor. Und ja, da bin ich jetzt am Versuchen, einfach hier meinen kleinen Läppi noch an einen größeren Monitor, an einen externen dran zu hängen, den ich dann gescheit kalibrieren kann. Da habe ich natürlich das Problem, dass er mit der Auflösung nicht zurechtkommt.
Ich habe es mir fast gedacht.
Ja, ja. Wir haben ja schon telefoniert, Neuvi.
Genau.
Es ist wirklich, ich habe... An der Arbeit habe ich es ausprobiert. Er hat dann, habe ich auch einen 27 Zoll stehen mit 2560 mal 1440. Und da habe ich einfach mal mit HDMI hier dran gemacht und der war irgendwie bei, glaube ich, 1900 oder so war da Schluss. Mal 1200 die Auflösung. Also da, ja, mehr geht nicht. Und Grafikkarte im Laptop austauschen ist, glaube ich, gar keine gute Idee.
Eher nicht.
Bringt, glaube ich, gar nichts. Ne?
Naja, die lässt sich im Normalfall auch nicht austauschen.
Die ist verlötet,
on-board.
Ne?
Die ist on board meistens drauf gelötet.
Ja, also hilft das auch nicht. Was ich jetzt nochmal als Lotlösung probieren, das kommt am Morgen vom schönen Online-Versandhandel, so eine externe Grafikkarte, die man wohl per USB 3 einstecken kann und das dann wohl ein bisschen anhebt. Wie das funktioniert, keine Ahnung.
Da wäre ich mal gespannt, weil ich habe ja in meiner beruflichen Laufbahn schon viel rumgebastelt, aber so an so einer externen Grafikkarte, das erzeugt bei mir irgendwie, da stellen sich die Nackenhaare irgendwie. Drum wäre ich wirklich mal interessiert und auch gespannt, welche Erfahrungen du damit machst. Ja, also das interessiert mich.
Ich hätte eigentlich gedacht, es wäre heute noch gekommen, aber leider ist Prime auch nicht mehr das, was es mal war. Und jetzt habe ich 2 Tage Lieferzeit. Werde es aber probieren, auf jeden Fall, weil Alternative ist entweder ein Desktop-PC mir da irgendwie hinzustellen und einen Monitor dran zu machen oder noch einmal ein Notebook, aber dann weiß ich nicht, ob das dann alles so hinhaut. Bin ich noch ein bisschen, muss ich mich noch ein bisschen einlesen, glaube ich, in die ganze Geschichte.
Aber Andreas, ich habe einen Lötkolben.
Aha!
Habe ich auch noch.
Hätte ich auch noch, aber dann ist, glaube ich, von der Platine nichts mehr übrig, wenn ich damit fertig bin.
Ich habe noch einen Vorschlaghammer.
Geht immer.
Ihr habt ja alle tolle Ideen.
Ja. Na, ich bin hier gut aufgehoben.
Was soll die machen, wenn 1900 irgendwas rauskommen? Was macht die damit?
Naja, das wäre dann eine externe Grafikkarte. Und die sollte eigentlich dann den Monitor befeuern.
Ich bin mal
gespannt, weil normalerweise ist das vom Datenbus her ist die USB 3 Bridge ein bisschen schmalbandiger als so eine Grafikkarte normalerweise auf dem Board angebunden. Deswegen macht man sowas normal nicht. Aber ich bin mal gespannt, was du sagst und was dabei rauskommt.
Ja, bin ich mal echt gespannt. Wenn nicht, muss ich mir halt irgendwie mal alternativ Gedanken machen. Wie macht ihr das? Bearbeitet ihr am Monitor, Laptop? Wie ist da so die?
Also ich habe hier in Berlin habe ich keinen externen Monitor, den habe ich zu Hause anstehen.
Ja.
Keinen besonders guten, weil ich habe jetzt den Notebook, an dem ich sitze, das ist ein MacBook Pro, das ist relativ neu. Also das ist einer mittel oder late aus dem letzten Jahr, also 2015. Und der ist von der Auflösung her ist der okay. Der macht so 2880 mal irgendwie 1800 oder sowas von der Auflösung her. Bei den Laptop-Monitoren oder Displays ist es halt immer so, dass das ist halt immer so ein Kompromiss zwischen Stromverbrauch und Leistung. Quasi, ne? Und da ist es dann halt, es ist halt schon, man merkt das schon so ein bisschen, dass es nicht ganz so winkelstabil ist, als wenn du jetzt an so einem IPS-Panel sitzt, an so einem guten, ich sag mal jetzt, wenn man mal ISO so als Referenz nimmt, ne?
Ja.
Da merkt man dann schon einen Unterschied. Es geht ganz gut, aber gerade so, wenn du irgendwie Strukturen in ganz dunklen Bereichen hast, da wird es dann schon eher ein bisschen schwieriger.
Also gut, ich mache es eigentlich im Endeffekt nur an meinen feststehenden Bildschirm. Ich habe hier 2 Stück, ich habe noch im anderen Büro 2 Stück. Jeweils um einen Hardware-kalibrierten und einen Software-kalibrierten. Mhm. Nutze es beide zur Überprüfung der Farbtemperatur bei den Hardware-kalibrierten und Helligkeit. Mehr geht ja eh nicht. Und den anderen für die Normalkalibrierung. Und mache halt die filigranen Sachen immer auf dem einen Dell oder beziehungsweise im einen ISO. Und nutze auch Spider 5, um das Ganze zu überprüfen oder zu justieren. Nehme dazu dann die Werte von dem jeweiligen Anbieter, bei dem ich was machen möchte. Sei es die ehemalige FC Prints, sei es Saal Digital, sei es andere Hersteller, die geben einem ja zum Teil für die Entwicklung auch einen, Kalibrierungsbereich vor.
Ja, der, also Saal Digital liefert über die Webseite ein Profil.
Okay.
Ein ICC-Profil. Das kannst du einfach runterladen.
Das sind diese ICC-Dinger.
Genau. Okay. ICC-Profil und die kannst du anwenden. Das funktioniert ja, ganz gut. Ja, das
ICC-Profil, Neuwi, ist schon mal gut für die Farbdarstellung, aber nicht für die Helligkeit.
Das ist richtig.
Ja. Da müssen wir trotzdem immer noch mal nach den Vorgaben, und auch die gibt es von verschiedenen Herstellern, das Ganze einstellen, also bei der Software-Kalibrierung. Ja.
Genau. Und Saal Digital verschickt einen Testprint.
Ja.
Und den kannst du einfach anzeigen und nebendran halten. Das ist zwar jetzt nicht so super korrekt, aber es funktioniert ganz gut.
Das Grobe wird es
sehen. Ja. Du, was die Helligkeit angeht, dann kannst du schon mal das Display auf die Helligkeit einstellen, hältst du einfach das Bild nebendran, und so, dass du den gleichen Bildeindruck hast. Das funktioniert in aller Regel eigentlich ganz gut.
So, und da ist es auch so, wie bei anderen auch, abgesehen von dem ICC-Profil oder dem Ausdruck, gibt es auch bei Farbdigital eben die Empfehlung der Helligkeit des Monitors von 100, zwischen 90 und 120 Candela, die Farbtemperatur und der Gamma-Wert. Und die Sachen sind wichtig.
Ja. Das kannst du aber auch kalibrieren dann, ne? Also das lässt sich über den Kolorimeter, glaube ich, einstellen.
Genau. Also mit diesem Gamma-Wert, genau einstellen, was man haben will. Und dann misst er das dementsprechend ein. Und man macht im Nachhinein nachher noch bei der Farbtemperatur über die RGB-Regler zum Beispiel die Abgleichung.
Ja, das ist ja genau das Problem mit den am Notebook-Monitor hast du ja in aller Regel überhaupt keine Regler mehr dran. Da hast du, wenn du Glück hast, eine Taste für heller und dunkler, aber die sind natürlich auch nicht stufenlos. Das heißt, du musst dann halt gucken, was ist denn der nächste Wert, den du überhaupt einstellen kannst? Also so hundertprozentig auf die 120 Candela kam ich da irgendwie auch nicht. Das war entweder ein bisschen drüber oder ein bisschen drunter, aber so genau konnte ich es gar nicht einstellen.
Ja, ich bin ja auch eher, ich sag mal, wenn ich keinen Winkel habe, dass ich immer den gleichen Betrachtungswinkel habe, dann muss ich im Endeffekt auch gucken, dass nach Möglichkeit das gleiche Umgebungslicht herrscht. Auf jeden Fall, für einen Laptop ist gut zur Kontrolle, um mal schnell irgendwie was zu checken, aber für ein richtig perfektes Farbmanagement im Regelfall ist schwierig.
Ja, kommst du um extern Monitor, kommst du nicht rum. Da hat er Michael absolut recht. Ja. Das ist halt, man hat halt nicht immer überall einen gescheiten Monitor, wo man ist, also ich zumindest.
Ich hab jetzt interessanterweise einen etwas älteren ISO geerbt, so quasi leihweise, der steht im zweiten Büro jetzt, aber das ist ein 2009er Modell, glaube ich, ist ein paar Jahre gelaufen, und ich schaffe es zum Beispiel bei dem nicht mehr die Helligkeit auf die 120 zu bringen, der ist so schwach, keine Ahnung, ist halt wirklich nur für Not. Sonst habe ich halt auch dieses MacBook relativ neu, das ist jetzt 1,5 Jahre oder so alt. Das geht recht gut. Aber wie der Andi gesagt hat, eben nur Helligkeitsregler, sonstiges. Ich versuche es zu kalibrieren mit dem Spider 4 und habe jetzt relativ neu gekauft einen Asus, einen 24 Zoll.
Ui.
Der kann 100% sRGB und ich glaube 83 oder 86 Adobe. Und wie der mal so kalibriert habe und mir das angeschaut habe, habe ich mir gedacht, okay, aber was ist denn die Anforderung? Meine Anforderung, okay, das ist das eine, aber was ist denn jetzt bei einem Kundenauftrag die Anforderung? Ich habe in der Regel Hochzeitskunden, die sich die Bilder zu 95% mal am Monat anschauen, am Handy anschauen, am iPad anschauen und in der Regel, behaupte ich mal, keinen kalibrierten Monitor haben. Ja. Das heißt, ich gehe davon aus, dass ich sowieso mehr liefere, als mein Kunde sieht. Im schlechtesten Fall sogar eine gute Qualität liefere, die der Kunde gar nicht sieht, sondern sogar meckert und sagt, die Farben sind aber komisch. Ja. Ja. Auf der anderen Seite wird es gedruckt. Also ich gehe mit einem kalibrierten Monitor raus, in den Druck, das sollte passen. Das heißt, der Kunde bekommt in der Regel gute Ware.
Ja. Darum geht es ja, denke ich, oder? Den Druck, dass zum Schluss passt.
Ich denke auch. Ich meine, am kritischsten ist es halt am Druck, weil wenn du einen zu hellen Monitor hast, werden die Bilder alle zu dunkel sein.
Ja, nur ob ich jetzt 86 Adobe oder 89 oder 83 habe, das interessiert meinen Kunden nicht. Der hat gar nichts. Der hat sRGB irgendwie eingestellt, weil meistens zu farbig, zu poppig, zu warm und sonst
irgendwas. Also, ja, aber wenn der Monitor nur 60% sRGB schafft, dann ist es natürlich schon so ein bisschen schwierig.
Ja. Nein, aber der war, also dieser Asus, den kann man auch, diese Pilot-Funktion, glaube ich, nennt sich das, den kann man auch hochstellen für hochformatige Bilder. Und der war super günstig. Also ich habe den jetzt laufen, 3 Monate oder so, und ich bin super zufrieden.
Prima, dann ist alles gut.
Ja.
Ich sage mal, es ist ja eh immer das gleiche Leid. Keine Farbverbindlichkeit im Internet. Das hatten wir das letzte Mal schon.
Ja, genau.
Wird selber gedreht und gemacht und getan. Und wenn es dann natürlich jemand ist, der sagt, oh ja gut, ich brauche jetzt dementsprechend keinen hochwertigen Anbieter, kein hochwertiges Fotolabor, ich schicke das mal zum Mediamarkt oder Co., dann kommt eh wieder was ganz anderes raus, als das, was man vorher gedreht hat.
Ja, das kommt noch erschwerend hinzu, ja.
Noch dazu behaupte ich ja, wenn der Kunde sich jetzt das Foto ganz einmal über seinen Browser öffnet, in der Vorschau, der ist ja nicht einmal farbecht. Also wenn der nicht über die Bridge arbeitet, ist es sowieso sinnlos. Nee.
Ja? In aller Regel sind doch die, ich sag mal, Büromonitore, die sind in aller Regel ohnehin erstens mal zu kalt und zu hell eingestellt in aller Regel.
Mhm. Zu hell, ja. Also das merke ich auch bei
uns. Zu hell, denke ich auch.
Wenn Studenten Fotos posten, nachdem sie bearbeitet haben, die sind in der Regel alle zu dunkel, wenn ich sie mir anschaue. Und dann vergleichen wir das wirklich, weil dann schauen sie das an, weil die alle die Monitore einfach viel zu hell eingestellt haben.
Mhm. Ja, das ist...
Da sage ich dann einmal, lass dir eines ausdrücken und halt es mal dann daneben. Ja? Mhm.
Genau. Mhm. Na gut, wir werden sehen, wo es hingeht. Ja, wenn ich dann mal einen gescheiten Monitor habe, dann unterhalte ich mich nochmal von Thomas, weil der hat ja hier jede Menge Bildbearbeitungstools gefunden.
Genau, da hat sich jemand viel, viel Mühe gegeben und über Petapixel eine Liste rausgegeben mit 148 Bildbearbeitungstools. Also es ist eine ziemlich vollständige Liste von allem, was halt so auf dem Markt ist, ne? Über ich meine die üblichen Photoshop, Lightroom,
Capture One,
genau. Also die bezahlten Bildbearbeitungsprogramme über freie Programme, Online-Programme, irgendwelche Plugins und so weiter und so fort. Also eine ziemlich abschließende, vollständige Liste zu allen möglichen Bereichen rund um die Bildbearbeitung. Also wir verlinken das und ist auf jeden Fall mal interessant, da drin zu stöbern und vielleicht das ein oder andere vielleicht auch neu zu entdecken. Also da steckt, glaube ich, schon ganz schön Arbeit dahinter.
Muss man schon zusammentragen, bis man auf die Zahl kommt.
Ja. Ja.
148 Bildbearbeitungstools, sind wir mal gespannt. Ich arbeite mit nicht ganz so vielen und durfte feststellen, dass immer mal wieder etwas Kurioses passiert. Vielleicht kennt es der ein oder andere Hörer schon und vielleicht ist es auch schon mal bei einem Kunden oder sagen wir online aufgetreten, wenn man sich etwas betrachtet. Ich hatte das Phänomen oder habe das Phänomen, dass ich ja in letzter Zeit relativ viel Produktfotografie betreibe im Bereich Textil. Und da, wo halt Gewebe sind, wo der Stoff verwoben wird, dann gibt es im Endeffekt eine ganz feine Struktur von verschiedenen Knotenpunkten und. Wenn man sich mal sowas in Hochauflösung ganz rangezoomt anschaut, sieht man die einzelnen kleinen Punkte und dann ist das halt wie eine kleine Musterung auf der Oberfläche. So, jetzt fotografiere ich mit der 5D Mark III und den 22,2 Megapixeln, gehe im hineingezoomten Bereich an das Bild, mache zum Teil pixelgenau Freistellung mit dem Grafiktablet und sehe im Endeffekt, dass alles von der Auflösung her top ist, zoome wieder raus und auf einmal verbinden sich diese kleinen Bildpunkte zu Streifen oder zu kleinen Wirbeln. Und so wie ich es in der rausgezoomten Ansicht sehe, so speichert er mir das auch in dem JPEG. Und jeder, der dann sich das Bild in klein anguckt, sieht halt diese komischen Streifen oder diese Kringel und reklamiert, das Bild ist pixelig. So, pixelig ist es nicht, wenn man draufklickt und reingeht, ist alles super. Aber diese ganz vielen kleinen filigranen Bildpunkte verschmelzen halt in der Totalansicht und bieten eine Fehleinstellung.
So einen ähnlichen Effekt hatte ich auch schon mal, Michael, und zwar mit Haaren. Das sah fürchterlich überschärft plötzlich aus. Das waren wie so, als hätte jemand ganz feines Lametta mit dem Haar.
Auch schick.
Ja.
Für Weihnachten.
Also Weihnachten. Ich sage mal, es ist wirklich gar nicht so einfach, wenn es dann darum geht, erstmal jemanden klarzumachen. Ich habe ja dann auch ein Beispiel erstellt und habe gesagt, es ist eigentlich relativ einfach. Es ist kein Verpixeln oder, ich sag mal, ein Fehler in der Fotografie, sondern halt ein Darstellungsdefekt, der auftritt. Man kann das auch ganz gut simulieren, indem man schwarze Balken, weiße Balken nebeneinander setzt, im, ja, ich sag mal, einen gewissen Abstand. Und irgendwann, wenn man rauszoomt, ist es halt nur noch schwarz, weil die Zwischenräume verschwinden. So, und das Gleiche passiert natürlich auch, wenn man es einfach zu klein macht. Man kann ja auch dann das Größenverhältnis noch verändern und auch dann kann das ähnlich passieren, weil irgendwann ja die Daten so weit komprimiert werden, dass es zu Fehldarstellungen kommen kann. Also, was macht man? Relativ einfach und eigentlich total banal. Wir ändern in Photoshop die Größe der Darstellung, die wir vor uns sehen, und das hat manchmal ein bisschen was mit Testen zu tun. Und zwar auf eine Größe, wo es in der totalen Darstellung keine Fehldarstellung mehr gibt. Das heißt, stellenweise von einem Bild, das 42 cm groß war, gehe ich auf 20 und habe keinerlei Fehldarstellung mehr und speichere dann dieses als JPEG. Für das Druckprodukt oder da, wo es genutzt wird, reicht es aus. Und der Kunde, der es dann nachher online noch nutzt, mit 72 PPI, der sieht sowieso nicht mehr. Es ist immer die Frage der Endanwendung zum Schluss.
Ja, klar.
Aber ich sage mal, da wo der Wert drauf gelegt wird, dass das kleine Bildchen nicht verpixelt dargestellt werden darf, muss man im Endeffekt gucken, dass man es in der Größendarstellung im Photoshop so runterbricht, dass in der Totalansicht der Fehler nicht mehr erkennbar ist.
Das ist ja auch oftmals das Thema mit Schärfen, ne? Wenn du ein Bild verkleinerst von der Auflösung her, wirkt das ja oftmals ein bisschen schärfer. Das kann aber auch so weit gehen, dass ein Bild dann fürchterlich überschärft aussieht. Dann muss man einfach dann auch Schärfe rausdrehen quasi.
Liegt es an der Auflösung, an den 22 MP oder die dann eigentlich nicht dargestellt werden können? Oder?
Ja, ich denke, es ist einfach, wenn du hineinzoomst, siehst du es absolut. Und sobald du hinauszoomst, verlaufen zu viele Bildinformationen zu, ja, ich sag mal, gemeinsamen Bildinformationen. Und dann werden diese ganz kleinen filigranen Punkte auf einmal zu komischen Linien und Kreisen. Ich muss mal schauen, ob ich den Kunden frage, ob ich da mal was mit reinstellen kann in die Notes. Ihr werdet sehen, ich werde es versuchen. Und zeige euch mal die Fehldarstellung, was der Kunde gemeint hat. Und wie es dann im Endeffekt durch einen doch einfachen Trick wieder behoben werden konnte.
Ja, weil sonst wäre nämlich mein Zugang einfach gleich mit weniger Auflösung fotografieren. Dann ersparst du dir nachher.
Ja, du. Ja, aber ich weiß ja nicht, was ich zum Schluss noch machen muss. Ja. Wenn dann der Kunde kommt und sagt, ich würde das Ding gerne in 20x25, was auch immer, irgendwo hinschicken, ja, fehlt es mir vielleicht nachher zum Schluss. Ja. Das ist immer so das bisschen Reserve, das man haben möchte für den Fall der Fälle. Ich habe ja mal Sabrina Weckerlin fotografiert für 3 Cover der Päpstin, also im Musical Die Päpstin. Wir hatten die Covers fotografiert und sie und brauchten eine Pose mit Mittelfinger und haben daraus Cover gebastelt. Fokus, Stern und noch irgendwas. Die haben auch ins Theater gehangen und wurden innerhalb von 36 Stunden geklaut. Innerhalb dieser Serie ist ein Bild entstanden, ein normales Bild, also statt Mittelfinger und Papstkrone halt ein ganz normales grüßendes Bild. Und circa 4 Monate später bekomme ich von einem Produzenten und noch einem Fotografenkollege, der Uli Meier hier aus Fulda, eine E-Mail, ob einer von uns die Päpstin ganz normal fotografiert hätte. Und ich hatte zufälligerweise dieses Foto. Ich brauchte es für ein A4-Format. Und habe ja das mit dem Mittelfinger genutzt, das andere schlummert auf der Platte. Ich schicke es hin, bekomme kein Feedback zurück, sehe 2 Monate später das Ding in 7x4 Meter an der Wand hängen. Dann ist ab und zu mal gut, dass man eine höhere Auflösung hat.
Ja, ja. Obwohl die Algorithmen inzwischen ganz gut sind, um Bilder hoch zu skalieren. Also da, was da geht, bin ich auch immer wieder baff.
Ja, da hat sich einiges getan. Ja. Und ich bin mal gespannt, was in den nächsten Jahren noch kommt. Aber gut, ich habe die Aufhebung dieser Fehldarstellung gefunden. Und auch Andreas ist in seiner Suche nach einer Online-Shop-Lösung zu einem Ergebnis gekommen.
Zum Glück. Ich bin froh, dass das jetzt ein Ende hat. Und ich habe mich jetzt, also es ist jetzt zum Schluss doch Pixesy geworden. Habe mir da jetzt die Bezahlversion geholt, dass ich da jetzt vollen Zugriff habe. Ich meine, man hatte ja auch schon vollen Zugriff, war halt nur in den Bildern beschränkt bei 250. Aber ja, habe mir das jetzt geholt, einfach aus dem Grund, es fühlt sich am besten an, sage ich für mich. Ich meine, das ist jeder, wie er damit zurechtkommt. Und für mich war halt im Fokus diese Einmal-Version, einmal bezahlen und immer nutzen. Und dann war es halt auch so von der Bedienung. Vielleicht war es auch, weil ich mich da schon mehr mit beschäftigt hat, aber es hat so mein Workflow und alles, das hat da reingepasst. Und ja, bin da jetzt dran, das da ein bisschen noch aufzupeppen und da mit Bildern zu füllen. Aber es ist schon mal ja, ein Strich drunter. Wir hatten ja jetzt auch von der letzten Folge, hat mir noch ein Kommentar von einem Hörer, Thomas D., wird jetzt nicht der von den Fanta 4 gewesen sein, gehe ich mal nicht von aus. Ja, er hatte sich da noch geäußert, dass es ja wegen Support und hin und her, dass man da schon ein bisschen Geld investieren kann und dass das mit dem Abo-System da wo besser läuft. Ich meine, ich hab da auch einen Support da dabei bei Pixesy. Von daher muss man halt mal sehen, wie es sich jetzt wie es jetzt läuft, ne? Wenn das da mal in Bewegung ist. Wenn das dann natürlich alle 3 Wochen da irgendwie Probleme gibt, muss man dann halt mal das überdenken. Aber es ist ja schon eine Weile gelaufen und ich habe auch schon ein bisschen was mit drüber abgewickelt. Also auch mit dieser Passwortfunktion und Galerien hochstellen und runter machen und dass das dann nur bestimmte Leute sehen können. Das hat alles funktioniert und dann muss man halt mal sehen, wenn da jetzt noch Produkte dazukommen, wie die Anbindung da ist, wie das die Abwicklung läuft, das muss ich dann mal sehen.
Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, ging es dir auch mehr darum, einen Betrag nur einmal zu zahlen und ständig
nicht diese Abo-Version.
Genau.
Da bist du halt wirklich genau. an gewisse also, gebunden.
Also dir ging es da nicht um den Betrag an sich, auch wenn man den jetzt über 1 oder 2 Jahre sieht, sondern eher der Tatsache, dass du eben einmal einen fixen Betrag bezahlen willst und dann nichts mehr mit zu tun haben willst.
Genau.
Also finanziell meine ich jetzt.
Finanziell wär's mir eigentlich relativ Rille gewesen. Es geht mir nur und ich bin mit diesen Abo-Versionen bin ich kein Freund.
Ja, das ist auch ja. okay.
Und ja, da bin ich jetzt.
Als Kunde kann man sich sowas hier aussuchen.
Ach, ist das Schöne. Ja, und da ist die Suche jetzt endlich mal beendet und ich denke, dass ich das auch jetzt nicht überhastet da irgendwas genommen habe, weil da habe ich ja auch schon mit manchen gesprochen, die sagen, vom Fastpixel, das weiß ich noch, da hat man ein Gespräch, die rufen am Tag vorher an und sagen, die brauchen am nächsten Tag unbedingt einen Job und wollen da, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendwie Schulfotografie machen, aber das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil du kennst das System nicht, du weißt nicht, wie die Abläufe sind. Da muss man sich, glaube ich, schon ein bisschen mehr mit befassen, wenn man das dann auch richtig nutzen will, die Geschichte.
Ja.
Ja, von daher bin ich ganz zufrieden, dass das endlich mal ein Haken dran ist und dass ich die Entscheidung getroffen habe, dass es vorbei ist und dann kann mich jetzt auf eins konzentrieren.
Na super. Ja. Ich hatte mich ja auch in der Vergangenheit immer so ein bisschen, ich arbeite ja normalerweise mit einer Nikon, mit einer 810. Ich habe noch eine 7000 als Backup-Kamera Und was mich da immer so ein bisschen geärgert hat, wo ich mir so ein bisschen neidisch hingeschielt habe, war die WLAN-Funktion von anderen Kameras, weil es da doch relativ einfach ist, einfach mal ein Bild, wenn man unterwegs ist, aufs Handy zu ziehen, um es irgendjemanden zu schicken, sei es per E-Mail, sei es auf irgendeiner Plattform zu posten oder sowas. Das fand ich mal ein bisschen schade. Und jetzt ist mir irgendwie, diese alte Wi-Fi-Karte doch wieder in die Finger gefallen, die ich eigentlich relativ weit weggelegt hatte, weil ich die ja eigentlich, ich wollte die, ja, im Prinzip im Studio benutzen, um Bilder zu übertragen, aber das war alles viel zu langsam und dann, wenn du aus dem Empfangsbereich dann rausläufst, bist du dann den Connect wieder hergestellt. Also das war alles irgendwie frickelig, deswegen hatte ich die irgendwie ganz weit weggelegt. Naja, aber jetzt bei der Problematik, wenn du unterwegs bist und willst irgendwie mal ein Bild verschicken, schnell, da ist mir doch eingefallen, Mensch, wenn die Karte direkt nebendran liegt, dann ist es ja irgendwie nicht so das Thema. Und so habe ich das jetzt gemacht. Also bei der Nikon gibt es dann verschiedene Aufnahmeprofile. Also du kannst ja praktisch ein Setup zusammenstellen und das unter einem Profil abspeichern. Da hast du da so vier verschiedene. Da habe ich mir jetzt ein Unterwegs-Profil gemacht. Und ich habe das einfach so gemacht, dass ich auf die CF-Karte die RAWs speichere. Und auf diese Wi-Fi-Karte nehme ich geringste Auflösung, also Basic, weil das reicht in aller Regel, um es einfach zu verschicken. Das ist an der langen Kante, das sind immer noch, ich weiß nicht, 2.000 oder 3.000 Pixel oder sowas. Also das reicht dicke von der Auflösung. Und das als JPEG mit einer mittleren Komprimierung. Und dann kann man die Karte so einstellen, wenn du dir die Bilder anguckst, dann kannst du so kleine Schlüssel verteilen. Diese Schlüssel bewirken normalerweise, dass das Bild nicht aus Versehen gelöscht werden kann. Man kann aber durch dieses Markieren mit diesem Schlüssel kann man eine Bildübertragung auf die Wi-Fi-Karte initiieren, dass nämlich nicht jedes Bild darüber läuft, sondern nur das, was ich auch auf dem Handy haben will. Und das läuft dann einfach in so eine App rein. Ja, die wird von iFi mit, also die wird kostenlos zur Verfügung gestellt. Und wenn ich es dann rübergezogen habe, dann ist es in der Camera Roll drin und man kann das dann überall posten. Und das habe ich mir jetzt so als Unterwegs-Setup abgespeichert, wenn ich unterwegs bin. Irgendwie jetzt vor ein paar Wochen war hier beispielsweise Festival of Lights in Berlin oder ich war letzte Woche war ich mit der Familie in Hamburg unterwegs. Und dann kann man da relativ einfach, auch ohne Notebook oder sowas dabei zu haben, einfach mal ein Bild übertragen aufs Handy und das irgendwie dem daheim gebliebenen Teil der Familie auch mal ein Bild schicken oder sowas. Ist dann nochmal so ein Anwendungsfall, der ein bisschen speziell ist, aber das löst für mich das Problem, dass ich von unterwegs irgendwie nie was gepostet hatte.
Gut, heißt im Endeffekt, du brauchst immer eine Kamera mit Doppelslot.
Ja,
und da habe ich ja auch mit meiner Transcend, wo ich im Endeffekt das gleiche mache, allerdings mit der mittleren Auflösungseinstellung. Und
die
Karten sind schon kaputt.
Echt?
Nee, also ja, aber ich sag mal,
kaputt ist sie nicht, die hat halt nur ziemlich beschissene Empfangs- oder Sendereigenschaften. Aber wenn du es direkt neben dran legst, spielt das keine Rolle. Dann ist es okay.
Der Transcend läuft eigentlich ganz gut. Das ist überhaupt nicht das Ding. Allerdings ist es so oder so immer empfehlenswert, auf der CF-Card das RAW zu speichern. Warum? Wenn du mehrere Bilder schnell hintereinander schießt, ist die Übertragungsrate einer CF-Karte im Regelfall immer höher als einer SD-Karte. Ansonsten kommt es ins Stocken. Dann bremst es sich aus. Also jeder von euch, der das macht, macht es ähnlich wie Neufi oder wie ich. CF für die RAWs. Momentan kriegt ihr in einem normalen Bereich, sag ich mal, 160 Megabit die Sekunde. Da geht schon was auch. Eine Serienfotografie mit hochauflösenden RAWs. Eine SD-Karte, auch Klasse 10. Und Klasse 10 ist das Höchste. Danach kommt ja die Geschwindigkeit dahinter. Ist nicht so schnell und bremst euch die Kamera aus.
Ja, also ich habe das ganz deutlich gemerkt. Ich hatte den zweiten Slot, den SD-Karten-Slot hatte ich als Backup-Slot quasi benutzt. Hatte da eine CF-Karte drinstecken und war auf der Rennstrecke, habe relativ viele Mitzieher gemacht. und habe auf beide Karten RAW geschrieben. Irgendwann habe ich die SD-Karte rausgemacht, weil die einfach zu langsam war. Weil irgendwann ist auch der interne Speicher voll. Und wenn du der Kamera sagst, schreib bitte auf beide Karten RAWs, und dann muss er einfach warten, bis das RAW auch auf die langsamere Karte geschrieben ist. Ja, und das kann durchaus eine Bremse sein.
Bisschen dauern.
Ja, nee, ich habe dann einfach die langsamere Karte, also die SD-Karte habe ich rausgemacht, habe nur noch auf TCF, und damit schnurrte das dann. Aber ja, kann ich bestätigen, Michael.
Ja, danke schön, fühle mich wohl.
Ja, habe ich mir gedacht. Deswegen habe ich es extra nochmal gesagt. Ja. Ja, ja. Und der Mike, der will was mitnehmen nach Sri Lanka.
Ja, also ich muss vorher noch sagen, diese
ich komme mit, ich komme mit. Heute.
Du bitte? Kommst mit? Okay.
Der will was
diese
mitnehmen.
Übergänge heute oder die Weiterleitungen an den nächsten Sprecher, die gehen halt runter wie gut das österreichische Bier. Also,
es läuft.
Ja, es läuft quasi.
So, mein größtes Glück ist zugleich derzeit mein größtes Problem. Also mein größtes Glück ist, dass eine ganz tolle Reise bevorsteht. Nämlich nach Sri Lanka. Wir werden insgesamt 3 Wochen unterwegs sein, und da drängt sich dann die Frage auf, was nehme ich mit, wenn man ein bisschen fotografieren möchte. Ich habe keine Ahnung, was mich dort erwartet. Also ich gehe mal davon aus, dass mich alles dort erwartet. Das Problem ist, dass wir nicht, was eigentlich so meins wäre, so 5-Stern-Ressort-Typ, sondern wir mit 2 Motorrädern und 2 Rucksäcken unterwegs sind.
Oh, ich will mit.
Ich habe auch Motorrad.
Wenn du das Equipment trägst, dann habe ich wieder kein Problem. Dann nehme ich einfach alles mit und fertig.
Komm, aber jetzt haben wir genau ein Thema. Ist doch alles gut.
Ja, der Rucksack ist natürlich begrenzt von der Größe. Ich möchte nicht wochenlang das komplette Equipment mitschleppen vom Gewicht her. Weiß aber nicht, welche Fotosituationen auf mich zukommen. Und jetzt spiele ich halt verschiedene Versionen durch. Das eine ist ja sowieso das Backup auch. Das kommt ein bisschen später noch, das Thema, dass ich eine Olympus Pen derzeit teste und die natürlich auch mitnehmen möchte. Die möchte ich eigentlich meiner Freundin umhängen. Die mag aber nicht. Die mag Urlaub machen. Nicht fotografieren.
Ja, okay. Wenn es zu tief im Dekolleté hängt, sieht man Berge.
Stimmt, und das wäre schade. Jetzt ist die Frage, was nehme ich mit? Das heißt, wir beginnen mal Vollformat oder Crop. Je nachdem entscheidet sich dann meine Brennweite, wo beginne ich? Ich denke, dass ich eher weitwinkelig unterwegs sein möchte und hätte jetzt einmal im Worst-Case-Szenario oder das für mich liebste Szenario eigentlich die Variante der 5D Mark III, also Vollformat, mit einem 24-70 Ende. Mhm. Ja, Reisestativ, fertig.
Ja. Mal so ganz blöd gefragt, die Crop-Kamera, die du mitnehmen würdest, welche wären das?
7D.
Eine 7D. Und die 7D ist so viel kleiner als die 5D? Nein, glaube ich nicht.
Nein. Wenn es um das geht, hätte ich eine 1200D.
Da habe ich noch eine 20D.
Ja. Nur, da dann damit, also ich weiß nicht, wie oft ich noch nach Sri Lanka komme.
Also ich würde mal sagen...
Das Problem?
Ja, ich sehe das Problem. Und dann sieht man doch wirklich, dass nicht nur der Vorname der gleiche ist, sondern halt auch die Ausstattung so ähnlich. Ja. Und ich sag mal, die Crop-Kamera hat den Vorteil, mein lieber Neufi, dass du halt ein Arsch weit näher rankommst, weil du den Crop-Faktor hast.
Ja, klar.
Das heißt, du bist unterwegs und machst das 70-200 drauf mit 1,6, dann bist du bei 320 mm und ein Converter noch dazwischen oder ein Extender und du kommst noch näher ran. Das heißt, ungefähr gleiche Größe, ungefähr gleiches Gewicht, aber du kommst natürlich im Bereich des Zooms, des Teles, einfacher näher ran und kannst dir vielleicht noch was sparen an Equipment.
Klar, aber der Mike hat doch eben gerade gesagt, dass er denkt, dass es eher weitwinklig wird, oder?
Ich glaube ja, nicht, ja, schon. Auch für eine 7D gibt es ein 10-22, da kann man auch weitwinklig
fotografieren.
Schon,
ja.
Aber ich habe jetzt keinen wirklichen Gewichtsvorteil durch die 7D gegenüber der 5D.
Nee.
Und damit denke ich mir, warum nicht dann gleich die Vollformat? Und ich glaube, dass ich eher im Bereich so bis 50, 70 Kilometer unterwegs sein werde, maximal. Also eher Reportagestil. Ja. Also ich hätte auch überlegt, nur das 35er 1.4 von Sigma mitzunehmen. Das wäre dann sozusagen das ganz, das eine Ende der Fahnenstange.
Hals aber vom Wasser entfernt.
Ja. Andi, du musst jetzt dann in diesem Moment dann noch einbauen, da müssen wir hineinschreiben, den Link zum damaligen Fotopodcast für die, die sich jetzt nicht auskennen, die Zuhörer.
Die müssen einfach nachhören.
Ja, genau. Also das eine Ende der Fahnenstange, wirklich eine Festbrennweite, Reportagestil und wirklich Reduzierung. Oder die andere Variante, eben Vollformat, 16-35er, 24-70er, 70-200er.
Puh. Aber da schleppst du halt.
Ne? Darf ich da mal kurz noch fragen? Die PNF, was steht dir da an Objektiven zur Verfügung?
17 mm.
Mhm, okay. Weil ich bin ja von Nikon auf Olympus umgestiegen und eine der ersten Auslandsreisen war auf die Seychellen. Und das war natürlich so die große Offenbarung für mich, dass ich eben so leicht und klein unterwegs war und trotzdem eine riesen Bandbreite hatte. Und also ich würde...
Was hast du mitgehabt an Brennweiten? Ich hätte noch, glaube ich, so ein 70, 150 oder so, keine Ahnung.
Ich hatte dabei, lass mich überlegen, das 17er, das 45er, das 40 bis 150, was ja dann immer im Kropffaktor 2 zu rechnen ist. Und alles zusammen mit der Kamera hat ungefähr so viel gewogen wie mein Vollformat-Body mit einem Objektiv. So. Und das war natürlich für die Art der Reisefotografie super. Und dazu kommt noch, dass man, gerade wenn du sagst, reportagemäßig unterwegs, also auch so ein bisschen street-mäßig unterwegs, du fällst halt überhaupt nicht auf damit. Ja, das ist halt so der weitere Aspekt, der mir da extrem entgegenkam bei der Geschichte. Mhm.
Also ich will da anders dran gehen, Mike. Was sind denn auf Reisen die normalen Brennweiten, die du eigentlich vor allem nutzt? Weil ich glaube nicht, dass es in Sri Lanka, ich meine gut, da gibt es Elefanten, ja. Aber ich weiß nicht, ob man sich da groß verändert, nur weil man jetzt weit weg unterwegs ist. Also ich würde, glaube ich, die Brennweiten mitnehmen, mit denen ich mich wohlfühle beim Fotografieren.
Ja, darum ist ja meine erste Wahl eben wirklich Vollformat und 24-70. Ja. Ich hätte zwar gerne noch natürlich unter der 24 ein bisschen mehr. Also ich hätte eigentlich gern so ein 16 bis 70. Gibt es halt nicht. Ja. Aber ich glaube auch nicht, dass ich mich jetzt in Sri Lanka sehr verändern werde. Ich bin eher im Reportagestil unterwegs. Ich liebe eben die 35, mit der ich auch einmal nahe rangehe, mit der ich auch ein Porträt machen kann. Ich mache jetzt keine Close-Ups, die werde ich im Urlaub auch nicht machen. Das ist eher so mein Denken.
Ja, ich denke, wenn du die Brennweite abdeckst, wo du normalerweise unterwegs bist, du nimmst für alle Fälle nochmal irgendwie was Teliges mit, dann bist du, denke ich, ganz gut ausgestattet.
Ja, ich hätte jetzt noch 85er Festbrennweite, das ist dann wahrscheinlich auch schon egal, ob jetzt 70 oder 85.
Ja,
das was ich ja nicht erreiche mit der Brennweite, das halt soll nicht näher sein.
Ja, das
ja, neue Perspektive aus.
Man muss auch nicht jedes Bild machen, ne?
Richtig.
Und aber wenn ihr da mit Mopeds unterwegs seid, ne, also ich muss ja auch sehen, dass du das irgendwo ein bisschen kompakt irgendwie hinkriegst, dass du vielleicht, wenn ihr mal anhaltet oder was, ja, ne, dass du da nicht erst groß rumkramen, was, weiß nicht. Also
der Mike nimmt einen Anhänger mit.
Was hast du für Möglichkeiten? Also ich habe ja auch meine TDM 900 unten stehen und bin, wann war die Weltmeisterschaft in Deutschland? 2009? Nee, 2006. 2006. Am Auftaktspiel der Weltmeisterschaft in Deutschland mit noch zwei Kumpels auf dem Autozug nach Frankreich. dann ist es halt dein eigenes Motorrad und du hast deine eigene Koffer drauf. Und immer nur eine Person, weil das war ein reiner Männerurlaub. Mhm. Und dann waren da halt 3 56 Liter Koffer drauf. Einer links, einer rechts, einer oben drauf. Und da oben drauf, da war mein Fotorucksack drin. Absteigen, aufmachen, ausnehmen, reinlegen, zumachen, weiterfahren.
Zwischendurch das Bild noch machen, dass das nicht vergessen.
Ja. Das war nach dem Rausnehmen und vor dem Reintun. Genau.
Da war noch was. Also ich denke nicht, dass ich diese Möglichkeiten habe. Wir sind irgendwo so bei 250 Kubik oder irgend sowas oder 320 oder was unterwegs. Und ich habe keine Ahnung, ob da hinten irgendeine Möglichkeit ist, was zu montieren. Wir haben im Prinzip, also der Plan ist, ein Rucksack, der hat knapp bis 70, 75 Liter. That's it. 2 Motorräder, 2 Personen, 2 Rucksäcke.
Ja.
Plus, ich habe euch noch nicht die ganze Wahrheit gesagt, es wird noch eine GoPro dabei sein und es wird wahrscheinlich noch eine Drohne dabei sein.
Naja, das muss ja heutzutage schon dabei sein, das war doch klar, oder?
Ja, klar. Also, ja, und ich glaube, man braucht auch Kleidung da drüben, also...
Ach was, da geht es auf Flüsse, kurz reinspringen, ja, sauber.
Ja. Nein, aber zu der Pen noch, ich kann mir auch vorstellen natürlich, dass ich, wenn ich am Motorrad sitze, eine Pen leichter umhängen habe und schnell mal stehen bleibe und was fotografiere, als natürlich ein Vollformat, ne?
Ja,
klar. Wo ich eher wahrscheinlich immer denke, die packe ich weg und ich will sie aber nicht wegpacken. Ja. Wenn ich eine Kamera wegpacke.
Also umhängen hast du es bestimmt nicht. Wenn du mit dem Motorrad irgendwie im Gelände unterwegs bist, hast du keine Kamera umhängen.
Nee. Also erstmal schon vom Unfall her und dann ist es wahrscheinlich auch nicht die Straßenverhältnisse, wie wir hier haben.
Das nervt einfach.
Ich habe so eine, weiß nicht, wie man das nennt, so eine Tasche, wo halt nur die Kamera mit dem Objektiv drauf reinpasst, die man auf die Tür hängen kann. Ich weiß nicht, ob ich es nutzen werde. Aber egal, das hat jetzt mit Equipment nichts zu tun. Ich wollte nur fragen, ob ich eben ganz daneben liege, aber was ich jetzt so höre, glaube ich nicht. Also ich glaube, mit 3 oder 4 oder 5 Objektiven würde ich daneben liegen. Das entspricht erstens nicht mir und zweitens, glaube ich, nicht dem, dass ich dort Backpacker unterwegs bin und dann 10 Kilo Fotoequipment mit habe.
Das ist auch Quatsch.
Das ist danke, ihr macht mich alle fertig.
Ich bin da ganz anders. Du hast das
immer
mit, okay.
Ich habe den Backpacker mit 60 Litern am Buckel und den Fotorucksack vorne auf der Brust.
Ja, ich denke nur an die Fotokina, ich hätte das nicht durch die Gegend geschleppt.
Absolut, ja, genau. Ja,
bereit für die Zombie. Der Michael ist ja irgendwie speziell in der Beziehung.
Ja, ich sage mal, ich flieg halt tausende von Kilometern. Ich weiß nie, ob ich nochmal dahin komme. Und ich würde mich ärgern, wenn ich das Foto nicht machen konnte, das ich hätte machen wollen.
Ja, aber auf der anderen Seite würde ich mich auch ärgern, wenn ich den ganzen Urlaub nur einen Haufen Zeug mit mir rumschleppe.
Habe ich ja gar nicht. Ja. Ich minimalisiere das schon so weit runter, wie ich brauche. Und das wiegt dann auch keine 12 Kilo mehr.
Ja, aber nur noch 9,5.
Es gibt ja immer noch den Schwank von Air Berlin und meinen 12 Kilo Rucksack.
Ich weiß nicht. Ich habe immer noch den Marek bei solchen Diskussionen vor Augen.
Der hat den größten Rucksack. Ja. Also Marek, wenn er auf den Rücken fällt, bleibt er liegen.
Und der kommt nie wieder auf die Füße.
Nee, nie wieder.
Oh Gott. Das hilft jetzt nichts.
Ich habe immer mein Weitwinkliges. Ich habe meinen Zwischenzoom und ich habe mein Tele. Und ich habe wenigstens einen Konverter dabei. Und ein Gehäuse. So. Mhm. Und ich hätte Bilder in Brasilien nicht schießen können, wenn ich nicht mein 70-200 mit dem 2.0-Konverter dabei gehabt hätte. Und einen Baum, an den ich mich gelehnt habe.
Ja, da. War schon da. Aber da hast du andere Bilder gemacht. Das ist doch egal.
Nein, aber ich hätte nicht das Bild gemacht, was ich jetzt schon 5-mal verkauft habe.
Ja, sicher. Aber vielleicht hättest du das andere noch viel öfter verkauft. Weißt du ja nicht.
Naja, das kann ich ja auch schießen, wenn ich das 24-70 dabei habe.
Michael, ich nehme jetzt eine Idee mit. Ich nehme die Idee mit, das 85er einzupacken und einen Konverter.
Ja. Ja, ist doch schon mal was.
Wäre doch schon was.
Und
wobei,
das ist schon was.
Dann reicht aber das 24-70er auch mit dem Konverter.
Auch.
Ja, 45.
Ja. Du kannst aber keinen Canon-Konverter nehmen, weil der hat so eine Nase, das geht nicht rein.
Hä?
Ja. Canon hat bei den Telekonvertern von kennen, hinten eine Erhöhung drauf, dass hinten ins Objektiv hineingehen muss. Und wenn das Objektiv von Canon nicht dafür vorgesehen ist, das heißt auch hinten ein Loch drin hat, wie das 70-200, kriegst du es nicht drauf.
Ach Gott, das 24-70 ist plan hinten, ja.
Genau. Dafür gibt es aber dann den Telekom-Werter, den ich habe, mit zweifachen. Den kann ich auch leihen, kannst gern haben, müssen wir schauen, wie er zu dir kommt.
Okay.
Der nimmt auch Plan auf.
Wir reden.
Ja, genau.
Oder wir schreiben.
So machen wir
es. Gut. Zu guter Letzt trotzdem, aber ich glaube, wir sehen, dass es ein weit gefächertes Thema ist. Und ich möchte jetzt einfach auch Hörer aufrufen noch. Vielleicht hat der eine oder andere einen Tipp oder wie immer. So wie jetzt gerade die Idee mit dem Konverter. Schreibt es uns, sprecht uns auf Band oder was auch immer. Und wäre interessant, mal von euch was zu hören. Und vielleicht auf eure Tipps zuzugreifen. Das Einzige, was passieren sollte, ich fliege Ende November. Also wenn, dann jetzt gleich hinsetzen und tippen. Das wäre richtig cool. Ja, das zu dem Thema. Und ich sehe, es gibt immer wieder interessante Kickstarter-Projekte. Irgendwie ist Kickstarter momentan. Vielleicht, ich sollte aus der Reise vielleicht ein Kickstarter-Projekt machen.
Genau.
Ja. Aber ich glaube, der Thomas hat da was Besseres für uns als meine Reise.
Ja, das passt ja auch dann ganz gut, weil wenn du dann irgendwann mal dein ganzes Equipment zusammen hast und auf Reise bist, dann wäre es ja ganz gut, wenn du dann auch immer wüsstest, dass du auch alles gut verstaut hast in deinem Rucksack. Und dafür gibt es eben dieses Kickstarter-Projekt. Das ist relativ neu. Ich glaube, das läuft erst seit 2 Tagen. Wird wahrscheinlich auch zum Abschluss kommen, denn es läuft noch 58 Tage. Das Ziel sind 60.000 Dollar und sie sind jetzt schon bei 53.000 nach kurzer Zeit. Also ich denke, das wird dann auch zustande kommen. Ja, die Idee dabei ist folgende. Man hat ein kleines Gadget, sage ich jetzt mal, was entweder als ja separates Gerät, also ich sage jetzt mal ja, vielleicht so Schlüsselanhängergröße, denke ich mal, ausgeführt sein kann oder als Kamera, wie nennt man es hier, Kameradeckel, ne? Also und dann eben eine App auf dem Telefon und RFID-Aufkleber für sein Equipment. Und Idee dabei ist, man versieht seine Ausrüstungsgegenstände, die man im Blick haben will, mit solchen Aufklebern, tut dann dieses Gadget da in die Fototasche und kann dann direkt über sein Handy abchecken, habe ich alles dabei. Oder kann sich auch je nach Shooting-Situation einfach verschiedene Konfigurationen machen und dann eben sagen, okay, ich gehe jetzt los und mache eine Porträt-Session oder ich mache hier 360-Grad-Aufnahme oder was auch immer. Oder ich gehe nach Sri Lanka in Urlaub, ja, und habe eben meine Liste dann zusammen an Ausrüstungsgegenständen, die ich dafür mitnehmen will. Und ja, dann wird es quasi eingecheckt, ja, und wird abgefragt, ob auch alles, was auf der Liste ist, im Rucksack sich befindet. Ja, und wenn man irgendwo ausgepackt hat und Bilder gemacht hat und wieder einpackt, dann kann man auch gucken, ob auch alles drin gelandet ist und wenn nicht, das auch orten. Also sowas kommt mir extrem entgegen. Weil ich doch ab und an mal auf einem Shooting stehe und merke, dass ich den Color-Checker nicht eingepackt habe beispielsweise. Ja. Ich dachte, der sei schon drin, ja, habe nicht nachgeguckt und stelle dann fest, oh shit.
Das liegt eindeutig im Alter, Mist, Thomas.
Ja. 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 Und also ich finde es eine coole Idee. Und wie gesagt, das Ganze läuft noch 58 Tage, also man hat da noch Zeit. Und Ja, wir verlinken das mal und wen es interessiert, kann ja mal reinschauen und sich überlegen, ob er da mitmachen will.
Also ich habe mir das angeschaut. Das Einzige, was ich mir denke, ist, was ist mit den ganzen Kleinkrams, den man auch mitbraucht manchmal?
Ja, da klebst du eine RFID drauf, ganz einfach. Nein,
selbst die kleinsten sind, glaube ich, zu groß dafür. Sei es irgendwelche Kabel oder sonstiges, ne? Aber sonst, ich habe es nicht ganz verstanden, wie klein dieser Radius ist. Woher weiß das Ding, dass es in meiner Tasche liegt und nicht 20 Zentimeter daneben am Tisch und ich es dann wieder liegen lasse?
Also, ja,
dürfte da irgendwie funktionieren. Ne?
Ich gehe mal davon aus, dass wenn was 20 Zentimeter neben auf dem Tisch liegt, dass man es dann auch tatsächlich sieht. Wenn es aber halt wirklich 2 Meter weg irgendwo auf dem Boden liegt, ja, dann übersieht man es vielleicht. Ja.
Na, weißt du, in unserem Alter, wenn man schlecht denkt, dann sieht man vielleicht auch schon schlecht. Okay. Also, und man hört auch schlecht.
Ja.
Krieg langsam Angst.
Die jungen Buben.
Ja gut, bei GA habt ihr auf jeden Fall die Chance, noch den Early Bird zu schießen. Es ist, wie Thomas schon gesagt hat, gerade eine Anfangsphase. Und warum nicht, wer gerne mal was liegen lässt oder stellenweise 2-3 Taschen hat und immer alles zusammenpackt, kann, wie ich gesehen habe, ja auch konfigurieren für den, ja, ich sag mal, Studioshoot. Brauche ich dieses Equipment?
Genau.
Ist das alles drin? Nein. Ach, ich gehe raus in die Natur, ich brauche wieder ein anderes Objektiv. Ist das mit dabei? Jawohl. Also man kann dann über das Handy auch ganz schnell abgleichen, ist denn alles dabei, was ich auch brauche für mein typisches Setup. So, also hier ist der Early Bird noch vollkommen drin. Ich habe auch einen Kickstarter, da ist der Early Bird schon vorbei. Aber auch da geht es noch relativ günstig. Für alle die, die mit Lightroom arbeiten und das auch gerne tun, gibt es hier ein Mischpult für Lightroom. Und ihr könnt euch das mal anschauen. Loop Deck heißt das gute Stück. Es ist im Großen und Ganzen klein und handlich, wiegt circa 1 Kilo, hat verschiedene Drehregler, Knöpfe, Schalter für die komplette Steuerung von Lightroom intuitiv an einem Mischpult. Das heißt, ihr könnt hier Presets reinladen, ihr könnt über gewisse Schalter die Klarheit, den Kontrast, die Entwicklung, ihr könnt vorher, nachher anschauen. Alles sehr einfach, intuitiv beieinander angeordnet. Und ich würde sagen, wer viel mit Lightroom arbeitet, wer zuletzt die Steuerungsmöglichkeiten als Bausatz gesehen hat von, einem deutschen großen Fotofachhändler, wo man ein Ding an das nächste dran klopft und sich selber das zusammenbaut und das wird relativ teuer. Hier hat man auf jeden Fall eine gute Möglichkeit zu einem fairen Preis, ein wirklich auf Lightroom abgestimmtes Mischpult zu erzielen und zu erlangen. Schaut es euch mal an. Ich finde es ganz interessant.
Michael, hast du dir das mal angeguckt? Weißt du zufällig, ob die Regler motorisiert sind? Weil das ist ja so das Problem, was man hat, wenn man jetzt sich durch die Fotos durchbewegt und bei dem einen oder anderen hat man den Regler bereits verstellt. Oder regelt was ein und geht zum nächsten Foto, geht es dann auf Null zurück oder bleibt es dann so, wie man es beim eingestellt hat, entspricht aber beim nächsten Foto der Nullstellung? Ihr wisst, was ich meine?
Ja. Diese quasi wie beim Autoradio, früher war es einen harten Anschlag gehabt.
Genau.
Und inzwischen drehen die endlos und messen im Prinzip nur die Änderungen.
Was natürlich bei einem Drehregler auch okay wäre, aber wenn es so Schieberegler sind, dann funktioniert es halt, finde ich, schlecht. Ne? Also ich bin jetzt bei einem Foto, keine Schieberegler. Das sind auch Schieberegler drauf, oder?
Nee, das sieht aus wie Schieberegler, aber es sind Drehregler.
Ach so.
Dials, Scrolling Keys.
Ah, okay.
Also es sind alles eingelassene Drehregler, die für die einzelnen...
Wahrscheinlich genau aus dem Grund.
Okay.
Hast du die erhabenen und hast die eingelassenen. Ansonsten nur Taster und hast den großen Knopf, der halt umschaltbar ist. Das ist was man mit Sonder belegen kann. Aber das ist im Regelfall alles ganz normal regelbar. Und dann denke ich, geht das ab dem Moment, wo du stehen lässt, bleibt stehen und dann kannst du runter drehen.
Mhm.
Das ist ja unendlich im Endeffekt. Wenn du es eingestellt hast bei Lightroom und auf das nächste Bild stellst und hast auf 50 gedreht, gehst aufs nächste Stück bei 0, drehst wieder auf 45, gehst zurück, ist das bei 50 geblieben. Mhm, XMP-File speichert es ja in der Richtung und ich denke, dann ist das über die Drehräder ganz einfach zu
steuern. Okay. Aha. Ah ja.
Ja, cool.
Ja, auch wieder was Neues.
Ja.
Dann habe ich gedacht, wenn wir schon über Neuigkeiten sprechen.
Ja, dann gibt es was Neues, Altes.
Ja, ja, auch gut.
Auch gut, ne? Ich finde das ziemlich spannend. Also momentan ist erlebt die Analogfotografie ja wirklich so ein zweiter Frühling, kann man schon fast sagen. Und da gibt es eine chinesische Firma, Jobo Chamonix, die stellen jetzt Fachkameras wieder her. Und zwar so diese richtigen Fachkameras, also so mit dem Balken zwischendrin, diese Frontplatte, wo das Objektiv dran gebaut ist, die man auch so verkippen kann und sowas.
So was habe ich noch unten im Keller stehen.
Ja, ich weiß.
Pecco Junior.
Ich wollte mit dem Ding auch schon immer mal fotografieren.
Dann machen wir demnächst mal.
Ja, das wäre lustig. Dann da treffen wir uns mal, genau. Ja, und diese Fachkameras, also die gibt's jetzt in drei verschiedenen, ich hätte jetzt spannender gesagt, Sensorgrößen, nee, Filmgrößen im Prinzip. Das ist einmal 4x5 Zoll, einmal 5x7 und einmal 8x10 Zoll. Und die Preise, die aufrufen, also das sind wohl komplette Kameras, so wie ich das jetzt hier sehe. Ich hab den Artikel von der Fotoskala auch verlinkt. Also die fangen wohl bei knapp 1300 Euro an und gehen dann, bis 3,5 ungefähr. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Ziel, die so auszuliefern, dass man damit auch direkt fotografieren kann und nicht dann noch etwa hier noch ein Hebelchen kaufen muss und dann noch was spannen oder, sondern das soll schon so sein, dass man mit denen direkt loslegen kann.
Nee, ich weiß nicht, wenn man die Optik nicht kaufen muss extra.
Die Optik wirst du extra kaufen müssen, weil das variiert ja durchaus schon mal, ne, was man da haben will. Aber ansonsten ist die wohl komplett. Da ist auch in dem Artikel ist ein bisschen Fotomaterial dabei. Guckt es euch einfach mal an, ich finde das sehr spannend. Also wen das interessiert, das ist auch durchaus ein Preis, wo man sagen kann, ja, das ist jetzt nicht mehr ganz unleistbar. So, also zumindest in diesen Filmgrößen da zu arbeiten. Also das ist schon spannend. Also so eine 5x7 würde mich ja reizen, muss ich sagen. Aber momentan ist Taschengeld nicht dazu. Aber ich finde das spannend, dass es da wirklich Neuentwicklungen und auch wirklich neue Kameras gibt und nicht nur die alten auf eBay, die man irgendwo eingestaubt sich irgendwie wieder zurecht basteln muss, sondern dass man da auf ganz normale Kameras, dass man die auch wieder kaufen kann. Finde ich spannend.
Auf jeden Fall geeignet als Backup für Sri Lanka.
Oh ja.
Ja, wenn du meine Pecco siehst, super, immer.
Super.
Ja, sehr schick.
Oh, weia, ey. Bilder aus meinem Kopf.
Naja. Ja, aber cool für alle, die analog mal wieder eintauchen wollen.
Ja, auf jeden Fall.
Und auch die Schwierigkeit vielleicht feststellen wollen, wie das Analoge denn mal war und ist, weil ähnlich wie jetzt der letzte Flohmarktbesuch in Nördling, in dem mein Sohnemann, der Große, vor einem Wählscheibentelefon stand und wir sagten, wähl mal eine 6. Und es kam nichts. Kann das auch einigen Digitalfotografen gehen?
Hat einen Finger in die Wählscheibe reingesteckt und hat sich gewundert, dass sich nichts bewegt hat.
Er hat sich gar nicht getraut, das war ihm zu suspekt. Das war ganz komisch.
Eieiei.
Aber gut, ich sage mal, klar, wer sagt, ich liebäugle damit, der braucht natürlich auch das nötige Kleingeld, um in das Analoge wieder eintauchen zu können, aber es sieht sehr schick aus. Hat natürlich dann den Vorteil, dass wenn man sich eine 5D Mark III kaufen wollte für 3.300 Euro, man jetzt gute 1.000 Euro sparen kann, denn seitdem die 5D Mark IV rausgekommen ist, sind sowohl die 5D Mark III als auch die 6D im Preis dementsprechend gefallen. Und da kann man einfach mal gucken, selbst wenn ihr euch einige Foren anguckt und genau da halt der Knackpunkt immer auftritt, 5D Mark III, Mark IV, brauche ich das wirklich? Ist die Mark III jetzt zu alt, kann nichts mehr. Die Kamera kann immer noch eine ganze Menge.
Ach, klar.
Und ich sage mal, der Einstieg ins Vollformat mit der 6D für knapp 1200 bis 1300 Euro ist auch zum Kopfschütteln. Also die Preise sind dementsprechend wirklich ein gutes Stück nach unten gegangen. Vielleicht ist das ein Anreiz, dementsprechend zu sagen, jo, ich brauche nicht das Neueste. Mit einer 5D Mark III mache ich nach wie vor auch sehr gute Bilder. Und ob die ja 8 Megapixel mehr das weghauen. Und ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass die Preisdifferenz von etwas über 1000 Euro am Gehäuse im Vergleich zum Ausgabepreis der 5D Mark III immer noch so ein bisschen unerklärlich sind. Schaut es euch an. Es ist auf jeden Fall interessant. Und ich glaube, viel günstiger kann man derzeit auch nicht drankommen.
Und die ganzen Freaks, die immer die neuen Kameras brauchen, die müssen jetzt auch die alten verkaufen.
Yep.
Ja. Da lässt sich bestimmt der ein oder andere Schnapper machen.
Also, ja, und ich habe ja noch den Philipp. Der Philipp Dohr, der ist ja mit seit Jahren bei dem Fotowalk dabei und war auch in einem Workshop bei mir, mal von der Zeit lang. Der hatte ja das Glück, dass er eine 5D Mark II hatte. Und jemanden traf, der gesagt hat, ich habe eine 5D Mark III, ich komme damit nicht klar, mir würde eine 2 reichen, wollen wir tauschen.
Das ist natürlich, ja.
Und die haben getauscht gegen einen kleinen Opelus, er hat noch was dazu bezahlt, aber tatsächlich für ein Appel und ein Ei hat er eine 5D Mark III bekommen, nicht geklaut, alles offiziell, mit Quittung. Hm. Sowas muss mir auch mal passieren.
Tja.
Also mein Händler meines Vertrauens hat mal gesagt, vor kurzem, wer jetzt so 6D oder so sucht, weil ich eine Studentin gehabt habe, die möchte zum Beispiel im Vollformat noch warten, bis die ganzen, ich muss jetzt eine Mark IV haben, ihre eben 6D oder Mark III zurückgeben. Aber wie man das durchgelesen hat, hat das Thema jetzt mit 5D Mark III zum 2-3. Ich habe jetzt mal kurz recherchiert und nachgedacht. Ich habe mir im Frühjahr meine 5D Mark III gekauft, als quasi gut eingelaufenen Vorführer mit 200 Auslösungen um knappe 2,1. Damals hat sie neu gekostet, und das muss gewesen sein im April oder so, 2016, hat sie neu gekostet knappe 2,5. Mein Händler hat mir gesagt, in einem Monat werden die Preise erhöht und die 5D Mark III wird ohne weitere Begründung über 3.000 kosten.
Gut, was er zur Erstausgabe auch gemacht hat, ich habe noch bezahlt 3.399.
Mhm. Das heißt, jetzt ist sie wieder sozusagen runter auf den Preis, den sie vor einem halben, dreiviertel Jahr hatte, aufgrund des Preisverfalls eben wegen der Mark IV und so. Ich habe nur damals die Preiserhöhung nicht verstanden. Einfach von heute auf morgen, dass die gleiche Kamera, eine 5D Mark III, statt um 2,5, um über 3.000 zu verkaufen, war spannend.
Ja,
sollte da hinten nicht erklären können. Ist halt Karma.
Ich habe aber auch nicht verstanden, warum Objektive auf einmal so viel mehr kosten.
Ja, es war komplett durch die Bank, also komplette Preiserhöhung.
Ja, das ist. Naja, man nimmt ja nicht die Preise, die irgendwie logisch zu begründen sind, sondern die der Markt hergibt. Also insofern.
Mhm.
Ja.
Dann sollte der Markt sich geschlossen mal dagegen wenden und eine Zeit lang nichts ausgeben und mal schauen, wie die Preise sich dann verhalten.
Ja. Weil das kriegst du halt nicht hin.
Oder wir bilden Einkaufsgemeinschaften mit Menschen, die interessiert sind, eine 5D Mark IV zu kaufen, und wir versuchen, den Preis zu drücken über die Menge.
Ja, das würde sogar vielleicht funktionieren. Aber bis es soweit ist, gibt es neue Objektive von Nikon.
Ich hab gewusst, sowas kommt. Was kostet das Ding überhaupt?
Ja, also es sind zwei neue Objektive sind rausgekommen. Das eine ist einfach eine Neuauflage von einem altbekannten 70-200. Das fand ich jetzt ein bisschen unspannend. Aber was ich spannend finde, das ist das 19 mm Tilt-Shift von Nikon. Das hat eine durchgängige Blende bei 19 mm. Ja, also das hat eine Blende von 4 als Tilt-Shift-Objektiv ausgeführt. Und 19 mm finde ich am Tilt-Shift wirklich spannend, muss ich sagen. Also das ist schon, das würde ich gerne mal ausprobieren. Aber das hat doch so der Anschaffungswiderstand ist, ich habe ihn nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube, der war so um die 4 oder sowas. Da stand, glaube ich, eine 4 von.
Oh.
Michael, hilf mir mal. Wir bei Canon haben 17, oder? 17 mm? Tilt-Shift? Oder täusche ich mich jetzt?
Also 24 ist es, ist dieses typische. 24er,
glaube ich, gibt es.
24 ist so eine typische Tilt-Shift-Brennweite. Mhm. Ich finde 19 finde ich spannend. Ich weiß. Ja. Ja, also das ist, mich würde mal interessieren, wie es da mit der 19, bei der 19 mit der Verzeichnung so am Rand ist. Aber ja, ich kann mir das schon ganz gut vorstellen, dass es gut funktioniert. Naja, mal gucken, vielleicht ergibt sich mal die Möglichkeit. Es sollte einfach nur so eine Randnotiz sein, so eine News, das ja. ist mir über die Füße gefallen.
Fotopodcast wird testen, oder?
Ja, durchaus. Schon
geschrieben.
Durchaus. Ich teste das gerne mal, aber ich gebe aber keine Garantie auf das Ergebnis. Also ich lag gar nicht so schlecht. Der Preis liegt bei 3.950.
Also Andi, nachdem sie uns ja auf der Fotokina mit unserem Interview versetzt haben, finde ich.
Ja, das wäre mal so eine Wiedergutmachung,
ja?
Ne?
Ja.
Da könnten sie so ein bisschen was raushauen.
Mhm. Sonst streichen wir diesen Beitrag jetzt einfach.
Wird nichts gestrichen.
Liebes Team von Nokia.
Nokia.
Liebes Team von Nikon, gibt's Nokia überhaupt noch?
Keine Ahnung. Ja, aber die machen keine Handys mehr.
Stimmt, ja. Aber drum Nokia, bei diesem Kickstarter mit dem Lightroom Bearbeitungs, ja, weiß ich jetzt nicht, da glaube ich, ist einer der Techniker, der das entwickelt hat, kommt von Nokia oder so.
Das kann gut sein.
Der hat das erwähnt, glaube ich.
Ja. Ah, okay. Ja.
Ja, Nikon bringt neue Tilt-Shift-Objektive raus und bei Sigma sieht es wohl so aus, dass wohl einige für die Sony A-Mount rausliegen. Also ich habe da hier einen Link gefunden, das habe ich ja vor 14 Tagen oder so habe ich das gelesen und dann habe ich gesagt, wo ist es denn, jetzt habe ich es gerade wieder gefunden. Ja, es ist ja noch immer dieses A-Mount-Dilemma bei Sony. Ist ein kleiner Bericht, wie jetzt Sigma dazu steht. Also es wird wohl nicht gänzlich eingestellt werden, die Produktion, aber ja, es ist wohl ein bisschen so abhängig von der Nachfrage, wie das jetzt aussieht, wie die 99 Mark II anläuft, die Nachfrage ist, ob das weiter auf Talfahrt bleibt oder ob sich das dann ein bisschen ja, relativiert.
So richtig nach einer Strategie sieht das irgendwie auch nicht aus, oder? Da bringen sie einen neuen A-Mount-Body, keiner weiß was davon. Die Dritthersteller sind überrascht.
Ja.
Und auf der anderen Seite, da fliegen dann die Objektive wieder raus. Also das ist komisch, ein ziemliches, ne? Durcheinander.
Ja, das ist nicht gerade so. Ich meine, der von wo wir bei Zeiss waren, der war ja auch... Ja, sehr zurückhaltend, was das angeht. Ne? Das kam er ja wirklich so, also er hat es, die haben alle nicht davon gewusst. Ne? Die sagen, ja. Mal hier, okay, Armer und auf einmal, gut, die meisten hätten ja gesagt, hier, die setzen sich jetzt immer und dann geht es hier volle Granate weiter. Muss man halt mal sehen. Ne? Ich bin jetzt mal, ich glaube Mitte November soll es dann auf den Markt kommen, mal sehen, wie sich das dann so bis Ende des Jahres Frühling 2017 entwickelt. Weil ja, wie gesagt, letzte haben wir schon mal gesprochen, da kommt dann irgendwann noch so mal eine E-Mount, eine größere. Mal sehen, wo da die Richtung hingeht.
Ja.
Ist nur ein kleiner Link, wer sich dafür interessiert.
Bleibt spannend.
Kann da mal hingucken.
Genau. Aber lieber Andreas, bis dahin, wenn du möchtest, kannst du ja die Olympus testen. Verzagen, Olympus fragen.
Ja.
Die ich ja gerade jetzt selbst quasi bei mir habe, für einen unbestimmten Testzeitraum, sage ich mal so.
Mhm.
Als Canon-Vollformat-Nutzer ist das Fotografieren ja eher spaßbefreit mit dem Vollformat-Body, gebe ich zu. Also so Dinge wie herausklappbarer Monitor begeistern mich ja, das ist ja für andere schon ganz normal, ja. Also jeder Hobbyfotograf hat das bei seiner Kamera. Irgendwie schafft das Canon nicht, aber ich glaube auch Nikon nicht.
Nikon auch nicht, nee, nicht die Bohne.
Oder auch jetzt, ich weiß nicht, was jetzt bei der Mark IV ist, gebe ich zu, weiß ich noch nicht genau, aber zum Beispiel so Dinge wie, wie Touch und damit auch gleich Foto machen, also Touch und Fokus und gleich auslösen. Die machen recht viel Spaß im ersten Moment jetzt mal mit der Kamera, muss ich sagen. Noch dazu, dieser Fokus ist wirklich super schnell und trifft recht gut eigentlich. Manchmal zu schnell sogar, also man möchte nur hintippen mal, um sozusagen den Fokus dorthin zu lenken, wenn man möchte, und der macht schon das Foto, gehört mir recht gut. Ich habe sie noch zu kurz, um wirklich jetzt ein fachspezifisches Testurteil abzugeben. Aber es gibt ein paar Dinge, die mir recht gut gefallen, sei es die Belichtungskorrektur, die ein rein mechanischer Drehknopf an der Oberseite ist. Das gefällt mir richtig gut, weil gerade in einer Blendenvorwahl zum Beispiel arbeite ich eben sehr viel über die Belichtungskorrektur, wo ich einfach nur sage, okay, was habe ich für ein Motiv vor mir? Ich habe jetzt da gerade eine etwas dunklere Szenerie, die Kamera wird verwirrt sein, würde mir das Bild wahrscheinlich aufhellen, das möchte ich nicht, mache halt einfach Belichtungskorrektur minus 1 oder so. Und das ist hier nicht Knopfdrucken im Menü suchen, sondern einfach wirklich ein mechanischer Drehknopf, geht ganz schnell.
Soll ich dir was sagen? Hm? So einen mechanischen Knopf hat die Nikon Kompaktkamera meiner Tochter schon. Die P7700 oder sowas, die hat das Ding schon.
Ist ja okay.
Nein, ich wollte damit nur sagen, das ist keine neue Erfindung, man muss es nur einbauen.
Richtig. Es ist nicht neu, es ist geil. Es ist
ja, einfach, aber cool, ne?
Ja, voll cool.
Also, macht viel Spaß.
Richtig. Sonst, es gibt wahnsinnig viele Knöpfe, die ich noch gar nicht entdeckt habe, sage ich jetzt einmal. Der Plan ist eben, sie jetzt wirklich nach Sri Lanka, also vorher Abu Dhabi und dann nach Sri Lanka mitzunehmen. Mal sehen, ich bin natürlich etwas skeptisch, ob des sehr kleinen Sensors, wir haben ja dann Crop Factor 2, ja, es gibt ein paar nette andere Gadgets oder eingebaute Ideen, wie vorne ein mechanisches Walrad, wo man gleich verschiedene Styles oder Stile sozusagen wählen kann, sei es monochrom oder eine bestimmte Color-Variante oder Art nennt sich das, also um auch kreative Fotos zu machen. Was mir dabei aufgefallen ist, vielleicht täusche ich mich, aber wenn ich einen dieser Kreativmodus verwende, kann ich nicht mehr nur ein reines RAW aufnehmen. Er zwingt mich oder die Kamera zwingt mich automatisch, RAW und JPEG abzuspeichern.
Ja, das kann ich dir sagen, warum.
Warum?
Versuch mal ein RAW in Lightroom zu laden, wenn du so einen Kreativfilter drüber gelegt hast. Weißt du, was passiert? Mhm. Du hast ein ganz normales RAW. Es ist alles weg.
Das ist das Ziel.
es ist alles, was die Kamera da drauf gesetzt hat, ist weg. Und dass es nicht ganz weg ist, macht man halt noch ein JPEG, weil da wird es drin gespeichert. Aber diese ganze Hexerei, die Hersteller an den RAWs macht, kennt Lightroom nicht, ignoriert's. Du kannst doch mal versuchen, einfach mal ein Schwarz-Weiß-Bild in RAW als RAW, das bekommst du auf der Kamera angezeigt, aber sobald du es in Lightroom reinlädst, ist das Schwarz-Weiß weg, da muss es doch wieder nachträglich machen.
Mein Denkfehler, weil dass ich natürlich auch, wenn ich Schwarz-Weiß fotografiere, hinten auf der Kamera ein simuliertes JPEG bekomme in Schwarz-Weiß, was jetzt vor Ort mir hilft, einfach, sage jetzt einmal, genauer zu fotografieren, mich auf Kontraste zu konzentrieren, mich auf Schärfe zu konzentrieren. Ich brauche die Farbe nicht. Natürlich möchte ich zu Hause dann das Originalbild wieder haben, inklusive aller Farbinformationen. Aber ich habe jetzt noch nie in einem Kreativmodus fotografiert. Wie gesagt, gibt es bei der Canon nicht so wirklich. Ja. Dann macht das natürlich Sinn, weil wenn ich da jetzt einen super netten, keine Ahnung, Sepia-Effekt oder was habe, dann wäre der natürlich beim RAW weg.
Genau. Ach,
dann gebe ich dir recht. Ja.
Ja.
Was auch recht witzig ist, zumindest bei dem Objektiv, das ich da jetzt auf habe, wie gesagt, das ist eine 17 mm Festbrennweite mit 1,8 Lichtstärke.
Die das wäre dann eine 35er, ne? Die haben Kropffaktor 2. Ja,
genau. Okay. Umgerechnet 35, eben diese ideale Reportagebrennweite. Die Umschaltung zwischen manuellem und Autofokus funktioniert mit einem Ring, den man einfach mechanisch, also den Fokusring, schiebt man einfach nach hinten. Das knackt dann so schön ein und dann kann man einfach mal fotografieren. Und wenn man ihn wieder vorschiebt, dann verschwinden auch die Meterzahlen und dann ist es wieder ein normaler Autofokus. Ja, derzeitiges Fazit, klein, trotzdem handlich, also blöder Ausdruck, trotzdem liegt sie gut in der Hand. Super schneller Autofokus, das war öfter mal das Manko dieser Kameras. Und ich erwarte mir noch einiges mehr und ich werde berichten.
Also ich hatte die ja auch mal im Test auf der Fotokina, war ich ja mit dem Thomas auf dem Olympus Playground oder im Playground oder wie man das nennt. Da habe ich auch mit der Pen mal ein bisschen rumgespielt. Also ich muss sagen, ich hatte natürlich jetzt nicht so viel Zeit mit der Kamera, wie du sie jetzt hast. Aber mir war sie ein bisschen zu klein. Das mag an meinen Fingern liegen und das mag an der Gewohnheit liegen, weil ich ja normalerweise mit einer relativ großen Kamera arbeite. Ja. Aber ich fand das so ein bisschen fummelig irgendwie von der Bedienung her.
Es ist eine Umgewöhnung. Ja. Also man hat gerade eben rechts, es fehlt einem natürlich dieser stärkere Ansatz, wo hinten der Daumen liegt und vorne die Finger das einfach umschließen, weil sie einfach auch vorne ganz flach ist.
Ja, das ist klar. Aber
das schuldet natürlich der Kleinheit, dass ich das Ding halt einfach in die Tasche stecken kann.
Ne? Klar.
Selbst
klar.
Mit dem 17er drauf, geht das ja der Wiese. Und zurückzukommen auf Sri Lanka, also das Ding hänge mir um den Hals, wenn ich mit dem Motorrad fahre, da habe ich kein Problem damit. Also sie wirkt auch ziemlich wertig und gut gebaut. Also.
Ich behaupte, dass du das nicht lange machst. Warum? Egal wie klein oder so, du wirst ja auf dem Motorrad, wenn du keine glatte, wirklich glatte Straße hast, wirst du dir nichts um den Hals hängen wollen. Aber du wirst berichten.
Richtig, ich werde berichten. Was ich definitiv schon herausgefunden habe, dass diese Kamera SD-Karten verwendet, was ich total schade finde, weil es würde ja jetzt, und da wird uns der Andi, glaube ich, was dazu erzählen, super ultraschnelle CF-Karten geben.
Ja, richtig? ja, da gibt es was Neues. Also totgesagte leben länger. Es soll CF-Express-Karten geben. Und ich dachte schon, die schwenken jetzt alle um auf diese XQD-Fehlgeburt da, oder was das auch immer sein soll. naja, aber es gibt, es sind zumindest, sind schon produziert, das ist eine Ankündigung, weiß ich gar nicht genau, aber es werden neue CF-Karten werden produziert werden, und zwar bekommen die eine Übertragungsrate, eine Datenrate von 8 Gigabyte pro Sekunde an Schreibrate hin. Und das ist doch schon bemerkenswert, muss ich sagen. Also 8 GB, da musst du schon ganz schön durchfeuern. Die kann man dann auch locker mal. Ja, das ist schon. Ist schon eine Nummer, ne? Ich mag die ja eigentlich auch ganz gern, die CF-Karten, muss ich sagen. Auch wenn sie größer sind, aber die machen die mir einen robusteren Eindruck. Und mir ist auch noch nie eine CF-Karte kaputt gegangen. Bei einer SD-Karte ist mir schon mal passiert, dass ich die Kontakte vorne abgelöst habe. Aber das ist wohl doch noch nicht Ende der Fahnenstange.
Also mir ist auch noch nie eine kaputt gegangen. Und ich denke einfach mal, dass nach wie vor es so ist, dass die CF-Karte eine absolute Berechtigung auf dem Markt hat, eben wegen der Robustheit, der Resistenz gegen kältere oder wärmere Temperaturen und natürlich auch der Geschwindigkeit. Wir hatten das vorhin ja schon einmal, und abgesehen von den Expresskarten ist es tatsächlich so, dass wir ganz andere Übertragungsraten bei den CF, abgesehen von den CF-Expresskarten, auch hinkriegen. Und ich denke, das ist durchaus ein Argument. Schade natürlich, dass selbst eine 5D Mark IV nur einen normalen CF-Slot und keinen CF-Express-Slot hat. Mhm. Das sind so Sachen.
Bei den
1D X Mark II hat den.
Ah, okay.
Und kann eine Riesenmenge auch an RAWs in Serie schießen. Und bei der 5D Mark IV hat Canon beschlossen, wir machen es halt einfach mal nicht. Ne? Ja. Warum auch? Weil man könnte ja auch dementsprechend im Videomodus, ja, anstatt komprimiert RAW freischalten und RAW dann dementsprechend aufgrund der Übertragungsrate auch vielleicht länger als eine halbe Stunde laufen lassen. Aber es ist ja hier nicht gewünscht, denn wir haben ja unsere Cinema-Kameras von Canon. Die dürfen das und andere dürfen es nicht.
Ja, das hat wohl auch noch was mit der Steuer zu tun, aber wenn ich mir eine Kamera von wie viel 6.000 Euronen kaufe, dann kommt sie mir auf die 300-400 Euro mehr Steuern dann irgendwie auch nicht mehr an. Aber naja, aber die Jungs wissen das bestimmt. Also Nikon hat sich ja irgendwie mal von Sony bequatschen lassen mit dem XQD-Format. Da möchte ich auch mal wissen, wer da mit wem da Golf spielen gegangen ist oder was da auch immer das, was da immer der Hintergrund war. Und bemerkenswert finde ich natürlich auch, dass bei der 5, bei der 5er jetzt, also bei der D5,
Canon, das D immer hinten dran.
Genau, also D5, sowas. bei der D5 gibt es wohl jetzt zwei Varianten. Eine mit CF-Karten und eine mit XQD. Und die kann man sogar nachträglich wieder umbauen lassen für 200-300 Euro oder sowas. Also da, die wissen da wohl auch noch nicht so wirklich, wo es da lang geht, behaupte ich mal. Naja, egal, aber dieses XQD-Format, außer dass es teuer ist, kann es auch nicht mehr. Naja, wie dem auch sei.
Ja gut, lassen wir uns hier überraschen und können es vielleicht irgendwann mal testen. Mike hat in dem Fall schon was getestet und hat sich über Xperia Search ein neues Bild gemacht.
Ja. Ja, ich versuche.
Es hört sich voll dynamisch und motiviert momentan an. Also, ja.
Kurze Variante funktioniert nicht. Lange Variante funktioniert gar nicht. Keine Ahnung. Also ich habe das Ding runtergeladen, wohlgemerkt natürlich die Testversion.
Mike, warte mal kurz, vielleicht erklärst du nochmal kurz, was es war.
Ja, genau. Also Xperia Search für Adobe Lightroom, eine künstliche Intelligenz, die verspricht, dass diese Hundsarbeit von Verschlagworten sozusagen Geschichte ist, weil diese künstliche Intelligenz Motive im Bild erkennt und automatisch verschlagwortet. Also wenn wir jetzt einen Baum vor einem See mit einem Boot drauf und Bergen im Hintergrund fotografieren, dann könnte diese künstliche Intelligenz Schlagworte wie Baum, Boot, See, Berge oder so gleich anfügen. Klingt gut. Jetzt habe ich das Problem, dass ich relativ selten Bäume und Seen und Boote fotografiere. Aber trotzdem, egal, ich habe es getestet. Was mir sofort aufgefallen ist, vielleicht habe ich was falsch gemacht, aber wenn ich Bilder analysieren lasse und suche, dann kann ich nur nach bestimmten vorgegebenen Schlagwörtern suchen. Das heißt, ich kann nicht selbst Schlagwörter definieren, sondern die sind vorgegeben. Also es gibt die Möglichkeit, die Bilder analysieren zu lassen und dann eben zu suchen, entweder nach Wörtern. Oder zum Beispiel, man sagt der Software man zeigt ihr ein Referenzbild und sie sucht dann ähnliche Bilder. Ja, wieder zur Kurzversion, beides hat nicht funktioniert. Also es sind weder Situationen, Boote, Menschen, Häuser, sonst was erkannt worden. Vielleicht liegt es aber auch an meinen schlechten Fotos. Ich weiß es nicht. Zu viel Offenblende oder keine Ahnung. Keine Ahnung. Also es ist sehr eingeschränkt. Es gibt eine ganz kleine Auswahl an Schlagwörtern, nach denen man suchen kann, die das System anscheinend kann, die für mich jetzt gar nichts bringen. Aber ja. Keine Ahnung, was da noch weitergeht, ob da noch was passiert, ob sich das noch erweitert. Gesichter, also ich habe auch ein Referenzbild eben der Software gesagt, sie hat kein einziges Ähnliches gefunden, obwohl es in dem Ordner 20 davon gab.
Naja.
Es liegt an der Ofenblende wahrscheinlich.
Okay.
Oder an Canon, keine Ahnung.
Naja. Also wenn.
Hey.
wenn das schon nicht funktioniert, dann kann man sich doch aber auch dann die Bilder wenigstens formal bewerten lassen. Und zwar gibt es da gibt's einen Dienst, der nennt sich Keegan. Da kann man Bilder hochladen und kann die nach formalen Kriterien bewerten lassen. Und das hat der Mike vorhin auch nochmal schnell ausprobiert.
Ja, das hat funktioniert.
Und das hat richtig gut funktioniert.
Entschuldigung, ich muss das jetzt sagen, ja, ich bin mit einem Bild in die Hall of Fame aufgenommen worden bei diesem Programm. Nein, ich bin fasziniert. Man könnte jetzt ein normales Porträt hineinladen und er erkennt wahrscheinlich Menschen, ganz klar. Aber ich habe ein Hochzeitsporträt hineingeladen und da war jetzt nicht wirklich viel Schleier oder so erkennbar. Und er hat trotzdem sofort geschrieben, oh, it's a marriage. Er war total begeistert, er liebt Hochzeiten und sonstiges, dieser Keegan. Ja. Und da sitzt man schon davor und sagt, wie macht er das?
Also,
hast du, Andi, hast du Bilder reingeschossen?
Ja, ich habe auch mal ein, zwei habe ich ausprobiert. Ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau, was er mir da zurückgegeben hat, aber ich fand's auch schon faszinierend, wie, also ich habe das Bild hochgeladen, habe mir die Bewertung angeguckt und muss sagen, ich war da, ja, das war durchaus eine stimmige Bewertung des Bildes. Also ich meine, im Prinzip haben wir ja das Problem, dass wir auf den ganzen Fotoplattformen kriegt man immer irgendwie sowas zurück wie tolle Stimmung, super Shot, hast du gut gemacht, prima Foto, wie auch immer. Das ist so vielsagend als, ja, das kann man sich auch sparen. Ne? Das ist ungefähr so interessant, als wenn in China ein Kreis umfällt oder sowas. Und da hat sich dann wohl, oder haben sich wohl einige Leute gedacht, naja, wenn das nicht funktioniert unter echten Menschen, vielleicht ist da so eine künstliche Intelligenz in der Lage, wenigstens formal eine Bewertung auch für das Foto abzugeben. Und ich war auch erstaunt, wie gut das doch funktioniert. Es gibt bestimmt Bilder, da liegt der total nebendran. Ich habe jetzt nicht viele ausprobiert. Das waren so zwei, wie gesagt, so zwei, drei Fotos hatte ich mal hochgeladen.
Ja, bei Architektur, glaube ich. Ich habe Architektur auch probiert, da ist es ein bisschen schwierig.
Ja, das war irgendein Detail-Landschaftsfoto, glaube ich, oder sowas. Das war, habe ich auch gesagt, naja, das ist ein bisschen komische Bewertung. Aber da hast du schon gemerkt, das hat er nicht so richtig zuordnen können irgendwie. Aber so im Großen und Ganzen, also ich werde da nochmal ein bisschen testen vielleicht. Ich fand das spannend, muss ich sagen. Ja. Probiert es einfach mal aus. Link ist, die haben wir in die Shownotes gepackt. Vielleicht gibt ihr auch nochmal Feedback, ob das bei euch vielleicht doch nicht so gut funktioniert hat. Oder vielleicht auch, ja, vielleicht sagt er, ist ja super, können wir die ganzen sozialen Plattformen abschaffen.
Der erste Zuhörer, der das probiert hat und auch in die Hall of Fame kommt, Screenshot machen, wird namentlich erwähnt beim nächsten
Jawohl. Fotopodcast. Und der Michael, der singt dazu.
Der Michael, ja genau.
Yes.
Wir haben da, glaube ich, auch was.
Ja, super. Hey.
Ja, ich teste es jetzt auch mal parallel aus, live noch. Vielleicht kommt bis zum Schluss der Sendung auch noch was von mir. Ich finde das interessant. Kannst du auch mit dem Quatschen über Messenger, ne?
Ja, genau. Ja, Thomas.
Ja, dann bleiben wir noch bei der KI.
Eben.
Ich bin da über so einen Artikel gestolpert. Da geht es um eine Arbeit von Berkeley in Zusammenarbeit mit Adobe, die eben da verschiedene KI-Verfahren austesten zur Bildmanipulation, Bildgenerierung und Bildtransformation. Und da ist auch ein kleines Video verlinkt, wo man dann so mal Beispiele sieht. Und ja, das ist schon sehr, sehr beeindruckend, wenn man das so sich anguckt. Also Bildmanipulation beispielsweise, die Beispiele, die jetzt gezeigt wurden, waren eben Produktfotografien, beispielsweise von einer Handtasche. Ja, und dann kann man da drauf kurz skizzieren, wie man die gerne hätte, also ein bisschen kleiner und der Henkel anders und so weiter, und dann wird es automatisch umgerechnet. Oder eben Bildgenerierung. Man fängt halt an und malt eine grüne Wiese und skizziert so einen Berg und ein bisschen Schnee und so weiter. Und dann wird das Bild tatsächlich so live parallel dazu generiert. Oder eben, man nimmt ein Portfoto malt mit einer Farbe drüber und dann wird es sofort eingefärbt, also ohne, dass man großartig maskieren muss und großartig Zeit da investiert, wird es schon extrem viel automatisch abgenommen. Also das finde ich eine interessante Geschichte. Natürlich alles noch nicht ausgereift, aber einfach mal so experimentell zu sehen, was da in der Richtung in Zukunft zu erwarten ist, spannend. Also wir verlinken das auch mal. Die Arbeit selber ist doch sehr technisch geraten, aber das Video kann man ganz gut angucken und da mal so ein bisschen reinschnuppern.
Also, ich nehme an, das heißt reinschnuppern. Du warst eben kurz weg.
Kurz weg. Oh. Ja, irgendwie habe ich, macht mein Internet gerade. Ja, es sollte reinschnuppern heißen.
Okay. Ja, super.
Ja, dann Mike.
Der Mike. Ich habe jetzt gerade beim Kicken.
Der Mike ist, der wollte schon weglaufen, weil er so viel Angst vor ISOs hat.
Ja, ja, also nein, ISO hat Gott sei Dank der Kicken jetzt nicht kritisiert. Aber ISO ist so ein Thema. Ich weiß nicht, ob es schon war. Ich bin ja noch relativ neu beim Fotopodcast dabei. Aber was ich einfach merke und der Anlass jetzt für diesen kurzen Einstieg zu dem Thema war auch ein Telefonat vor 14 Tagen, wo mich jemand angerufen hat und gesagt hat, du hast doch diese 5D Mark III und der möchte ich dir jetzt auch kaufen. Oder ob er sich gleich die Mark IV kaufen soll, hin und her. Wie ist denn das bei der Mark III mit diesem ISO-Rauschen? Ich habe kurz überlegt und ich habe nicht gewusst, was ich ihm sagen soll, weil ich habe dann gesagt, ich verstehe jetzt die Frage nicht. Naja, bis wie viel ISO fotografierst du? Ich verstehe die Frage immer noch nicht. Keine Ahnung, was die Kamera halt kann. Nee, aber das kannst du ja nicht machen. Du kannst ja nicht mit 12.800 ISO fotografieren. Und das war für mich so der Moment, wo ich mir gedacht habe, hey, was ist los? Ja? Wahrscheinlich stand wieder in irgendeinem Testbericht, den er gelesen hat, dass bei der Kamera ab 6.400 ISO Rauschen beginnt, ja. Was automatisch bedeutet, liebe Leute, bitte niemals mehr als 6.400 ISO verwenden. Oder wie verstehe ich das? Das ist anscheinend, das, was in einem Testbericht steht, ist sozusagen Gottes Wort. Und ich denke einfach, dass sich sehr viele Fotografen sehr viele schöne Situationen verhunzen, indem sie schlechte oder gar keine Fotos machen, die halt dann bei irgendeiner Geburtstagsparty sitzen und ja, jetzt könnte man fotografieren, aber wenn ich da jetzt so schaue, boah, jetzt bin ich da auf 6.400 ISO, na, das geht nicht und das wird ganz verrauscht, Bildrauschen und hin und her. Und ich finde das total schade und ich kann einfach nur alle ermutigen, nicht jetzt ganz vergessen, aber mal die ISO wirklich in den Hintergrund zu stellen. Ich fotografiere sehr oft, also nicht jetzt bei Aufträgen, aber sehr oft in der Freizeit, einfach mit ISO-Automatik. Ich habe da meine Schnappschusseinstellung und habe die ISO-Automatik und ich will nicht nachdenken und ich lasse mir doch nicht von der Kamera vorschreiben, ob ich jetzt ein Foto mache oder nicht.
Und ja, die Kamera schreibt das ja nicht vor, das schreiben dir irgendwelche Medien und Testberichte vor. Ja,
und damit mein Kopf, das hat man gelesen. Natürlich. Ja, ja. Und ich habe doch lieber ein Bild, das scharf ist und wann wird es denn scharf, indem ich mit einer Verschlusszeit fotografieren kann, die eben mir noch ein Foto ohne Verwackeln bringt. Und das von mir aus etwas rauscht, als dass ich ein unscharfes Foto habe. Rauschen kann ich immer noch in der Nachbearbeitung etwas korrigieren. Ein unscharfes Bild bleibt ein unscharfes Bild. Wenn es verwackelt ist, ist es verwackelt. Und
das ist richtig.
Was für eine Auflösung hat denn deine Mark III?
22 oder so.
22. Also, und 90% der Bilder wirst du wahrscheinlich irgendwie mit einer Auflösung von, was weiß ich, HD-Auflösung oder sowas angucken. Ne? Das heißt, das Bild ist auf ein Viertel oder sowas, wird das runtergerechnet. Mhm. Beim Runterrechnen fällt das Rauschen auch immer weniger auf. Also da müsst ihr wirklich keine Angst vor haben.
Ja, also und wirklich, wie das Telefonat dann war, habe ich mir gedacht, okay, Ich kann das nicht beantworten, weil ich denke nicht darüber nach. Ich sehe dann nachher.
Warum Leitung, auch? Gibt dir überhaupt keinen Grund dazu?
Ja, dann sehe ich dann, schau, 6.400 ISO, 12.800 ISO. Natürlich zoome ich dann rein und schaue es mir an und denke mir, okay, ja, aber vielleicht liegt es auch gerade an der Fotografie, die ich halt betreibe, gerade in der Hochzeitsfotografie, wenn ich in einer Kirche bin, soll ich wirklich vor Beginn der Trauung hingehen zum Brautpaar und sagen, du, sorry, wir werden jetzt leider keine Fotos zusammenbringen, weil es ist so dunkel hier. Und, ja. Und es hat noch nie...
Klasse Vorstellung, ne?
Ja, aber es hat noch nie ein Brautpaar in den letzten Jahren mir ein Feedback gegeben bei dem einen oder anderen, du, das ist jetzt aber schon etwas Rauschen und so. Das habe ich noch nie gehört.
Ja? Für dich heirate ich nochmal, dann fange ich an zu meckern.
Nein. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich kann wirklich nur appellieren, im ersten Moment mal denkt an das Foto, macht dieses Foto. Und ich gebe immer gerne das Beispiel auch bei uns, wenn die 92-jährige Oma auf dem Tisch tanzt bei der Geburtstagsparty, dann muss ich abdrücken. Und da gibt es keine Überlegung. Fertig, das soll rauschen wie Sau, völlig egal. Ja. Aber es ist ein unwiederbringlicher Moment und fertig.
Bist du Fotograf oder Pixelpieper?
Ja, stimmt eigentlich, ja.
Na, das war gemein, ich gebe es zu.
Da will ich auch ganz kurz einhaken. Ja, ja. Also, schauen wir doch einmal. Also, im Übrigen, Andi, bevor du nochmal fragst, auch meine 5D Mark III hat 22.
Okay. Echt?
Ja, echt.
Das ist ja unglaublich.
Ich bringe euch kurz zwei Beispiele von Kollegen und dann hänge ich mich auch noch hinten dran. Also, mein Studiogemeinschaftskollege, der Steffen, der sagt auch den Brautpaaren ganz einfach, Leute, ich fotografiere meistens bei Available Light, ich nutze auch höhere ISO-Zahlen, das kann auch ein bisschen krisseln, aber das Bild ist trotzdem scharf und es sind ganz tolle Momente. Punkt. Mein Musical-Mitfotografen-Kollege Uli, hier aus Fulda, den ich vorhin schon benannt habe, hat 5D Mark II und davon halt auch zwei Stück und wartet mit der Investition noch ein Stückchen, bevor er was Neues kauft, weil ihm das vollkommen reicht. Auch die krisselt dann noch einen Ticken früher als die 3. Und er nahm eine 3 in die Hand, da hatte ich sie gerade 4 Wochen und wir haben in Potsdam das Musical Friedrich, Mythos und Tragödie fotografiert und dreht den ISO auf 20.000 und steht in diesem Büro, wo er vor seinem Laptop gesessen hat, ich vor meinem, dann der Layouter vor seinem mitgebrachten PC und den kalibrierten Bildschirm und dreht es auf 20.000 und ungelogen, und das klingt total bekloppt, der drückt ab und fängt an zu hüpfen und zu tanzen. ISO 20.000, ISO 20.000, ISO 20.000. Der ging auf Stock, was auf einmal machbar war. Das ist ja schon mal weit weg von 6.400. Mhm. Ja, und dann komme ich. Und dann nehmen wir nochmal die 7D vorne weg, die ja doch ein Ticken schlechter ist im Rauschverhalten. Crop-Kamera und 5D Mark III. Ich war damals zur Europameisterschaft in Spanien an einem Abend, an dem Spanien gewonnen hat, und ging dann mit der 7D einfach mal durch die Straße und habe mich da hochgeschossen. Und da kommen wir genau dahin, was ich all meinen Workshop- und Kursteilnehmern sage. ISO und das Rauschen ist ein persönliches Empfinden. Jeder von euch sollte jederzeit seine Kamera einfach mal in die Hand nehmen, sich die Zeit einräumen, den ISO langsam höher zu drehen, in schwierigen Lichtsituationen zu fotografieren und für euch persönlich festlegen, womit könnt ihr leben. Verlasst euch nicht auf irgendwelche Tipps, verlasst euch nicht auf irgendwelche Ratschläge, die ihr online lest oder aus irgendwelchen Magazinen rausgreift. Wie der Mike eben schon vollkommen richtig gesagt hat, das Bild, das ihr habt von tollen Momenten, die unwiederbringlich sind, das ist der eigentliche Wert. Und ihr selber an der ISO-Automatik-Begrenzung, die es ja auch gibt, vorbei, müsst festlegen, hat der Hersteller recht? Um Gottes Willen, das ist ja voll für die Füße, ich kann noch viel weiter hochgehen. Ihr selber legt fest, bis wohin ein Bild für euch ein Bild ist. Und ein Grisseln kann Charme haben. Danke, das hatte ich vor zwei Folgen schon mal.
Auf jeden Fall mehr Charme als ein verwackeltes Bild.
Also die Angst kann man auf jeden Fall schon mal nehmen. Ne? Ja. Ich sag mal, man darf ruhig ein bisschen was riskieren. Und mit einer Artentechnik, dem ISO, da kann man viel kombinieren, auch bei Belichtungszeiten, die einen Ticken länger sind. Aber da gibt es viele Wege, die nach Rom führen.
Wo wir wieder bei der Olympus wären, mit einem 5-fach 5-Achsen-Stabilisator den auch Canon bis jetzt nicht liefern kann oder nicht einbaut.
Das Verwackeln wirklich kein Thema.
Nein, ist kein Thema mehr. Also.
Mhm. Ja, dann kommen wir aber zu dem Punkt, wann ist der Fotograf noch Fotograf? Aber das ist ein anderes Thema.
Stimmt. Also danke, danke auch für eure ermutigenden Worte. Nachdem ich jetzt dran war, lieber Thomas, du hast da aber auch was ganz was Witziges ausgegraben.
Ja, genau. Also, wir waren da auf der Fotokina, haben den Peter Hurley interviewt. Ich habe meinen Hurley Headshot Crew Account wieder aktiviert, bin im Moment da wieder etwas stärker involviert. Und ja, also eines der, sage ich mal, der Geheimnisse von Peter Hurley, und ich habe das ja auch schon erleben dürfen, weil ich ja dann auch porträtiert wurde auf der Fotokina, ist die Art und Weise, wie er eben mit dem Model in Anführungszeichen kommuniziert. Und ein Aspekt, den er sehr stark einsetzt, ist Verwirrung zu stiften. Das heißt, Anweisungen zu geben, die dich ein bisschen aus der Fassung bringen und dich einfach aus diesem aus dieser Schleife rausbringen, so nach dem Motto, oh, ich werde jetzt fotografiert, wie gucke ich denn jetzt? Ja, und man kreist ja dann leicht irgendwie immer um sich und versucht also bewusst irgendwie zu gucken, weil man denkt, das sieht irgendwie gut aus. Ja, das ist ja das große Problem oder die große Herausforderung, sage ich jetzt mal, bei der People-Fotografie, den Leuten das Fotogesicht auszutreiben. Ja? Also dieses, sobald die Kamera auftaucht, verwandeln die sich in,
ich sag Monster. Mal,
in Foto-Zombie. Ja? Also sie sind nicht mehr sie selbst. Ja, das wird der Mike auch bestätigen können, wenn man sich mit Hochzeitspaaren unterhält, so Vorgespräche, dann fällt in 99% der Fälle der Satz, naja, am besten sehe ich eh aus, wenn ich nicht weiß, dass ich fotografiert werde.
Hatte ich gestern, ja.
Ja, das ist der Klassiker, ja. Ich nehme das auch immer, inzwischen mache ich mir den Spaß draus und nehme das immer vorweg, ja. Da gucken sie mich immer ganz groß an, woher ich das denn wüsste. und eben, um da anzusetzen, ja, gibt es halt diese Technik, die er da entwickelt hat, dass er ziemlich viel Unsinn redet, ja, und die Leute einfach so aus dieser Spur setzt, ja, und sie dazu bringt, dass sie gar nicht mehr darüber nachdenken und dann einfach wieder normal werden. Und da hat er eben, ne, er ist ein großer, sehr kreativ, was so Wortschöpfung angeht, und da hat er eben den Begriff des Hurleyism eingeführt. Das heißt, einfach solche Floskeln, die er gerne einsetzt, und um da eben diese Verwirrung zu stiften. Und jetzt ging eben der Website online, hurleyisms.com, wo man diese Sprüche sich automatisch vorblenden kann. Das heißt, man könnte jetzt hergehen, ein Handy nehmen, die Website aufrufen, und während man die Fotosession hat, läuft es so nebenher, und man kriegt dann immer so Anregungen, was man sagen kann. Das Ganze natürlich auf Englisch, ne? Also man muss dann natürlich das Ganze nochmal umsetzen. Aber ich finde es total witzig. Also es gibt einen freien Account, ja, es gibt dann auch den Profi-Account, wo man dann also wesentlich mehr und so weiter. Aber ich finde, der freie Account reicht schon komplett aus. Ja, also es lohnt sich da mal, sich damit zu beschäftigen.
Sorry. Nimm ja geil drauf.
Ja. Und ich habe ja jetzt durch diese Headshot-Crew auch so ein paar Videos, wie er dann im Shooting eben ist, dass wir dann, kann man so live zugucken und so, und es funktioniert tatsächlich genauso. Also es ist wirklich absolut witzig, das zu beobachten. Und ich bin mal gespannt, weil es kam schon die Anregung eben, dass das Ganze auch auf verschiedene Sprachen nochmal übertragen. Wird man sehen, ob das kommt. Aber ich denke, auch damit kann man auf jeden Fall sich ganz gut behelfen. Manche Sachen funktionieren im Deutschen nicht ganz so, ja, aber dadurch, dass immer mehrere auf einer Seite vorgeschlagen werden, findet man eigentlich immer was, was man verwenden kann. Und ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal in letzter Zeit eingesetzt. Es funktioniert wirklich. Also ich hatte heute zum Beispiel ein Business-Shooting für eine Weihnachtskarte, war das ganze Vertriebsteam von der Firma da gestanden, ne? Und dann waren die halt so ein bisschen alles so ein bisschen angespannt. Und dann habe ich gesagt, okay, erstmal so alle positioniert und dann eben gesagt, okay, alles gut. So, jetzt bitte den Abstand zwischen Mundwinkel und Ohrläppchen verkürzen. Und dann hat man gemerkt, wie die alle plötzlich so zwieler. Und dann haben sie alle angefangen zu lachen. Ja. Und das war super, ja. Also, ich denke, da wird man richtig fündig.
Ja, ja. Ja. Geil. Finde ich gut.
Sehr amüsant. So. Sehr cool, ja. Sehr, sehr cool. Aber das unterstreicht im Endeffekt eins, dass man tatsächlich es schaffen muss, eine Atmosphäre aufzubauen, die Leute ein bisschen abzulenken von der eigentlichen Fotografie, gerade die, die vor einer Kamera Angst haben oder schüchtern sind, und notfalls einfach mal Input zu geben, mit dem keiner rechnet.
Ja, genau.
Ja. Verwirrung stiften, ja.
Ja. So, dann kommen wir zu einer Anregung eines Hörers, ne?
Genau. Der Oliver, der hätte da mal eine Idee.
Und zwar, wir haben das letzte Mal so aufgerufen, was gibt es noch so an Ideen oder Wünschen von unseren Hörern? Das halten wir auch aufrecht. Das haben wir jetzt auf Facebook und Google mal gemacht und in beiden Fällen gab es schon eine Rückmeldung. Mhm. Und jeder von euch, der noch Bock hat oder was vermisst, sollte das einfach nutzen, uns Bescheid zu geben. Auf den beiden Social-Media-Plattformen oder per E-Mail. Aber kommen wir mal zum Olli schlecht.
Genau.
Ja, Olli hat einfach, glaube ich, aus meiner Sicht ein interessantes Thema angesprochen, nämlich zum Beispiel einen Themenbereich zu eröffnen, mein liebstes Gadget, mein liebstes Objektiv, was ist in meiner Tasche, was trage ich mit mir rum, was nutze ich immer zu meiner Fotografie, was muss dabei sein. Ja. Und wir haben uns vorher schon mal kurz darüber unterhalten und finden das super toll und auch sehr interessant und würden es gerne in unregelmäßigen Abständen immer mal einblenden, denn wir werden vielleicht zu schnell durch und es verändert sich ja auch immer mal wieder etwas. Und von daher ist das wirklich spannend und nehmen das auch einfach mit an und auf.
Mhm. Genau. Ja, und was da noch ganz gut wäre, weil das war auch so mit in dieser Anregung, dass man das Ganze natürlich auch auf die Hörerschaft ausweiten kann. Also wenn jemand ein besonderes Lieblings-Gadget-Objektiv, dann kann er da gerne einen Text einsprechen, uns zukommen lassen und dann nehmen wir den natürlich gerne mit in eine der nächsten Sendungen mit auf.
Wer es nicht einsprechen möchte, kann das auch gerne in schriftlicher Form tun. Als Kommentar, E-Mail oder sonst wie.
Also oder so, ja klar.
Kein Problem. Hm?
Ich muss ständig meinen Warenkorb bei Amazon füllen, also ich freue mich auf Anregungen. Lieber haben als brauchen.
Haben ist besser als brauchen, genau.
Ja, genau. Ja. Ja, ich sag mal, wie ist es? Fangen wir schon mal an mit einem ersten Ding, was ich immer in meinem Rucksack habe. Ja. Ist das einzige Fisheye-Objektiv, das auch auf einem Crop funktioniert. Okay. Das nutze ich relativ, ja, ich sag mal, selten in regulären Shootings, aber um ein besonderes Film zu schießen, habe ich tatsächlich das Sigma 4.5 mm 2.8 in meinem Rucksack.
Echt?
Echt. Das gute Stück ist mittlerweile unter 800 Euro gerutscht und macht einfach Spaß und sorgt für etwas Besonderes. Und einfach mal zum Abschluss, zum Beispiel bei einem Paar-Shooting sowas zu machen, da stelle ich ein Bild mit rein. Da ist es ab und zu die einzige Möglichkeit, es zu schaffen, ein Brautpaar zwischen der Burg, auf der sie heiraten, und der Kirche, in der sie geheiratet haben, Entschuldigung, Burg, wo sie feiern und Kirche, wo sie geheiratet haben, zu fotografieren. Die Mitte ist klar, zentrisch nicht so verzogen. Der Rand fällt natürlich im Radius ein, aber es macht ein außergewöhnliches Foto.
Mhm.
Sehr schön. So, und jetzt bin ich richtig sauer.
Warum?
Tja, weil das jetzt richtig gut klingt und lieber haben als brauchen. Amazon. Gewöhnlich versandfertig in 4 bis 5 Tagen. Dieser Verkäufer liefert den von Ihnen gewählten Artikel nicht nach Österreich.
Nein.
764 Euronen.
Mhm.
4,5 Millimeter.
Ja. Lieber Mann. Ja, ich hätte auch ein Gadget, was ich eigentlich ständig dabei habe und eigentlich überhaupt nichts mit Fotografie zu tun hat. Das ist nämlich mein Schweizer Taschenmesser.
Ja.
Ja. Ja. Also ihr mögt jetzt lachen. Ich habe das so ein kleineres Schweizer Taschenmesser. Das, was da extrem gut ist bei diesen Schweizer Taschenmessern, bei den Originalen, ist die Schere. Wie oft ich die schon gebraucht habe, irgendwo ist irgendwas ausgefranselt oder irgendwie ein Faden hängt weg oder sowas. Irgendwo ist mal eine Schraube locker, meistens bei mir, ich weiß. was ich da noch mit dran gehängt habe, ist ein 4er Imbus, weil die 4er Imbus, die brauche ich für mein Befestigungssystem, da mit dieser Grundplatte, diese Akka-Swiss-Profile, die ich da so benutze. Das ist bei mir ständig in der Tasche und man braucht es nicht nur zu fotografischen Dingen, aber irgendwie ist immer mal was, wo man mal Messer, einen Schraubenzieher oder wenn es auch ein Korkenzieher ist, den braucht man auch ab und zu mal. Habe ich immer in der Fototasche und brauche ich immer wieder. Ja, das ist so mein Gadget für heute.
Mhm. Ja, dabei belassen wir es auch fürs erste Mal. Nicht, dass wir zu schnell tatsächlich durch sind mit dem, was wir haben.
Ja.
Und nichtsdestotrotz auch hier natürlich der Aufruf an Hörer, was habt ihr so mit in eurer Tasche? Was ist für euch wichtig? Was braucht ihr? Was nehmt ihr mit? Worauf möchtet ihr nicht verzichten? Wir haben für die nächsten Folgen auf jeden Fall in unseren Taschen noch einiges versteckt.
Garantiert.
Ja, und ich sage mal, nach dem Olli kam auch Stefan, der sich über Google Plus gemeldet hat und ganz klar die Frage gestellt hat, ich zitiere, mich würde interessieren, warum Konzerte mit der Farbe Rot so schwer zu fotografieren sind. Was kann man bei viel rotem Licht machen, um trotzdem ein gutes Foto zu erhalten? Und hierzu, mein lieber Stefan, möchte ich dir sagen, ich kenne das Problem. Gerade wenn rotes Licht sehr intensiv die komplette Fläche, also auch die Front und den Hintergrund ausleuchtet, dann verwäscht das alles und man bekommt kaum klare Konturen oder Kontraste hin. Ich habe dazu ein Beispielfoto gesucht, das ich 2014 bei dem Musical Kolpings Traum geschossen habe, konnte es aber nicht finden, weil meine Nasslaufwerke heute abgestürzt sind. Und wir werden den Themenbereich zur nächsten Folge verschieben, dann kommt er auf jeden Fall dran. Vielen lieben Dank aber dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, die Frage zu stellen, und wir wollen euch alle einfach mal aufmuntern. Kennt ihr irgendwelche Probleme? Ist euch irgendwas über den Weg gelaufen? Wollt ihr wissen, wie gehe ich mit einer gewissen Situation um? Wie muss ich mich anstellen, damit ich wie Peter Hörli die Leute aus dem Konzept bringe? Was auch immer. Meldet euch.
Ja. Mir ist meine Ex-Frau über den Weg gelaufen.
Ich bin dann auch aus dem Konzept.
Auch schön. Also man sollte auf die Frage verzichten, wie zum Beispiel, denken Sie an den letzten Urlaub. Das hat über Wochen, Monate immer funktioniert. Bis auf einmal. Und wenn dann jemand dir gegenübersteht, der sagt, der war schrecklich. Um Gottes Willen. Denken Sie nicht an den Urlaub. Wir sind sogar früher abgereist. Was? Dann die Situation zu retten, ist echt schwierig.
Ja, das ist so die Fallstricke, ja.
Ja. Ja, ja. Ja, und jetzt kommen wir zu dem
Trommelwirbel.
Gewinnspiel.
Tada. Da, 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 da.
Oh, das klingt besser als meins, ja. Sehr schön. Ja, wir haben in der letzten Folge ein Gewinnspiel ausgelost. 3 Gutscheine über 40 Euro bei Saal Digital für ein Fotobuch. Und es haben sich interessanterweise genau 3 Teilnehmer bisher über die Fotopodcast-Homepage beworben. Wahrscheinlich haben alle anderen gedacht, gut, wir haben nur 3 Gutscheine, die ersten 3 haben es gemacht. Kann so sein, muss nicht so sein. Aber unter Anbetracht dessen, dass wir schon November haben und die Gutscheine auch nur bis zum 30.11. gültig sind, würde ich vorschlagen, Jungs, wir machen das fast zu.
Auf alle Fälle. Ja. Der Deckel ist jetzt drauf und ja. Die Gewinner stehen fest.
Das ist schön, denn der erste, den kenne ich persönlich, von dem Foto-Podcast-Workshop Strobist in Vechta und dem nachfolgenden Hörertreffen. Der Tino hat uns damals eine unheimlich tolle Location Lost Places noch klar gemacht und da habe ich dem Daniel ein Licht aufgehen lassen. Auch das Bild stelle ich euch mal in die Shownotes. Daniel ist einer der Teilnehmer und ja, Fotopodcast-Hörer, der damals die Idee hatte, mit ja, defekten Glühlämpchen eine Lampe zum Leuchten bringen zu lassen über seinem Kopf. Und das haben wir dann gemacht. Und er hat ein Projekt, was ein wenig was mit Dreck zu tun hat. Und er würde gerne für seine Bilderserie mit dem Thema Dirt, also Dreck, erstellen. Ja, und die 2 Bilder, die er uns dementsprechend zur Verfügung gestellt hat, zeigen tatsächlich eine junge Dame, die ein wenig dreckig ist. Also nicht schmutzig im Sinne von böser Blick und Pose, sondern wirklich Dreck verschmiert. Das ist unheimlich interessant und ich würde mich darüber freuen, wenn wir natürlich neben dem Erfahrungsbericht, der vereinbart ist, vielleicht auch per Interview, auf jeden Fall auch ein paar Bilder und eine kleine Dokumentation des Ganzen bekommen. Daniel, lass uns bitte noch wissen, ob wir die 2 Bilder auch unter unsere Folge setzen dürfen. Das heißt, nach Publikation sind die erstmal noch nicht drin. Ja. Nach Daniel kam ein Fahrzeugliebhaber. Und Johannes hat sich dementsprechend auch bei uns beworben. Und er ist seit ungefähr einem Jahr am Fotografieren. Und das dementsprechend auch sehr exzessiv. Ja, und er hat eins natürlich erkannt, dass es gerade zu Anfang doch recht anspruchsvoll ist und bezeichnet das als steil. Er will gerne eine Chronik seines ersten Fotojahres machen und dafür wäre der Gutschein genial. Ja, 2 Bilder hat er uns auch geschickt. Und ich würde sagen, wir sind unheimlich darüber gespannt, eine Zusammenfassung seines ersten Jahres in einer Printversion mal direkt ja, als Gesamtwerk zu erleben.
Cool. Coole Idee.
Ja, hat was.
Mhm. Oh. Ja. Ich glaube, das wird ein Fotobuch, was erst so in ein paar Jahren für ihn richtig interessant wird.
Eben, wenn man da mal zurückblickt genau. Und dann erkennt, wie bin ich damit damals umgegangen, wie war das so, wie habe ich fotografiert. Aber es ist eine schöne Sache, so ein Jahr gesamt zu fassen.
Mhm. Sehr, sehr geil, ja.
Das versuchen wir mit unseren Kindern auch. Das erste Jahr von Raphael haben wir schon und von Gabriel gibt es noch keins. Raphael wird 6. Nein, aber es ist toll. Also ich sag mal, so ein Fotoprojekt einfach zusammenzupacken, mal mein erstes Jahr. Ja, und last but not least haben wir Olli.
Der Olli.
Auch genau. Olli sagt so schön, er wirft mal seinen Hut in die Saal Digital Gutschein. Waage, beziehungsweise den Hut in den Ring. Denn er sieht eins, nämlich, wir setzen ihm dadurch indirekt einen fixen Termin, damit er sein Projekt fertig bekommt.
Ja, das läuft schon 6 Jahre, ne? Das ist. Ja, kann man mal einen Deckel drauf machen.
Auch das wird ganz spannend, weil er kümmert sich ja um automobile Nahansichten. Mhm. Also nicht so von überfahr mich und ich räume mich dann zur Seite. Aber durchaus wirklich so Highlights und spezielle Ecken und Scheinwerfer und er hat uns auch 2 Bilder zugeschickt. Hier gilt es auch für Johannes und Olli. Bitte, wir hätten gerne eure Freigabe, dass wir die 2 Bilder auch publizieren dürfen. Und ja, wenn er jetzt schon bei BMW war, wegen 100 Jahre BMW, hat alles komplett und kann sich dann daran setzen, bis zum Ende des Monats sein Fotobuch zu erstellen. Dazu brauchen wir noch kurz eure E-Mail-Adressen, denn ihr bekommt von uns direkt den Gutscheincode und könnt den dann bei Saal Digital einlösen. Es hat uns unheimlich viel Spaß gemacht. Was ihr nicht wisst, auch der Rest vom Fotopodcast-Team nicht, genau an dem Moment, als wir die Folge aufgenommen hatten, hat mein Bilderrahmen angefangen zu piepsen, einen schwarzen Bildschirm gezeigt und ich konnte die Bilder nicht mehr auf dem Bilderrahmen sehen. Oh. Das ist super. Aber jeder Bilderrahmen hat ja eine E-Mail-Adresse und Pixstar hat auch über Jahre eben genau das Account zu dem Bilderrahmen online. Somit haben wir jetzt alle Bilder online uns angucken können. Es ist alles angekommen und alles soweit legitim. Ihr habt wirklich ja alle Regeln eingehalten. Herzlichen Glückwunsch zu den 3 Gutscheinen.
Jawohl, alles Gute. Super.
Trara. Ja, und wer von euch dann bereit ist, das Ganze auch mit uns als Audioaufnahme zu machen, sagt uns bitte kurz nochmal Bescheid. Das hat der eine oder andere schon getan, aber noch nicht alle. Und was wir in 2017 mit euch vorhaben, auch das hat Olli angesprochen, verraten wir erst kurz gegen Ende 2016.
Nicht alles auf einmal verraten.
Scheibchenweise.
Ja, so ein bisschen was zum Verschießen brauchen wir ja schon noch.
Statt dem Feuer,
genau
stimmt.
Die Spannungskurve muss ja auch steigen.
Genau. Nachdem ich heute ja begrüßen durfte, nehme ich mir das jetzt einfach raus, euch alle mal eine der Lieblingsfragen zu stellen. Also meine zumindest ist es. Weil es immer wieder spannend ist, was so passiert zwischen den Podcast-Aufnahmen. Was habt ihr denn die letzten 4 Wochen? Ah nein, oh Gott.
Du bist zu früh. Du bist zu früh. Oh,
Mensch.
Da fehlt noch was.
Das weiß ja niemand. Nur wir sehen.
Ja, Thomas, das war es dann für dich. Schön, dass du dabei warst.
Shit.
Zurückspulen.
Ich glaube, der will ins Bett.
Ja.
Ja, es geht auf 12 Uhr zu. So langsam müssen wir wirklich einen Deckel drauf machen.
Ja. Ja, da machen wir es ganz kurz. Wir haben nämlich noch die Kategorie oder die Rubrik Tipps und Tricks. Und da habe ich einen Artikel verlinkt zum Thema Hauttöne mit Lightroom korrigieren und zwar über die Farbkurven. Lohnt sich da mal, sich das anzugucken, denn das ist sicherlich ein Bereich, wo Capture One so ein bisschen die Nase vorne hat, nach allem, was man so hört.
Ich wollte es gerade sagen.
Ja, ja. was so Farbanpassungen oder überhaupt den Umgang mit Farben angeht.
Genau, ja.
In Lightroom ist es häufig so, dass man sich einfach auf die Farbtemperatur, auf den Farbtemperaturregler beschränkt. Und das ist halt für Hauttöne nicht optimal, weil man dort eben nur Gelb regelt, aber und Magenta, aber kein Rot. Und der Artikel beschäftigt sich damit, wie man die Gradationskurven einsetzt, und zwar eben die der jeweiligen Farben, um dann ganz gezielt die Hauttöne anzupassen und damit natürlich viel mehr oder viel feiner das einstellen zu können und eben auch dann das auf die Bildbereiche zu beschränken, auf die Tonwertbereiche zu beschränken, die in der Haut sind und eben, zum Beispiel einen weißen Hintergrund oder sowas, dann damit gar nicht zu verfälschen, ja, weil der Farbtemperaturregler wirkt ja auch global auf alle Farben im Bild oder auf sämtliche Tonwerte im Bild. Und mit den Kurven kann man eben tatsächlich wesentlich feiner vorgehen, das auf bestimmte Tonwertbereiche beschränken und es sehr fein abstimmen. Also interessanter Artikel. Ich denke, dass man damit wirklich mit etwas mehr Aufwand, aber eben auch ein gutes Ergebnis hinbekommen kann, was die Hauttöne angeht und eben nicht deswegen unbedingt umsteigen muss.
Ja, auf deswegen setze ich noch ganz kurz eins hinten dran, auch Lightroom und genau eben über die Farbkanäle. Babys, Babyakne, rote Pickelchen, normale Hauttöne. Wie retuschiere ich die ganzen Pickel weg? Die Pickel sind meistens eher rot, verändert hier ein bisschen den Farbton in Richtung den Hautfarben und meistens seid ihr schneller weg. So, habt das schneller durch.
So, ja. Mike, jetzt nochmal.
Jetzt aber.
Darf ich?
Nächster Anlauf.
Jetzt darfst du.
Die werden sich was denken. Also, die allseits beliebte Rubrik. Was hast du in den letzten 4 Wochen fotografiert? Für mich immer sehr spannend, wie schon erwähnt. Und was ich da so sehe, könnte euch heute wieder recht nett werden. Der Andi hat... Und ich bin jetzt gerade am Überlegen, ich habe mir da die Website angeschaut, das Festival of Lights hast du fotografiert. Es gab jetzt vor kurzem in Wien sowas, wo historische Gebäude in Wien beleuchtet wurden mit so Lichtinstallationen für einen oder für 2 Nächte. Ich gehe davon aus, dass das vergleichbar ist. Wie war das für dich?
Das ist so ähnlich. Also das Festival of Lights, ich habe es das letzte Mal angekündigt, wenigstens, dass ich mal wieder rausgehe und die Kamera mitnehme. Jetzt war ich auch draußen, also das ist jedes Jahr im Oktober in Berlin. Das geht, ich glaube, über eine ganze Woche in Berlin. Da sind verschiedene Spots in Berlin, die eben luminiert werden. Die einen, ja, also was auf jeden Fall immer dabei ist und was ziemlich spektakulär ist, ist der Berliner Dom. Der ist immer recht farbenfroh luminiert. Das sind ganz viele Spots, also so in Mitte sind vor allem halt Berliner Dom, habe ich schon gesagt. Gendarmenmarkt lohnt sich meistens hinzugehen. Der Fernsehturm an sich und da gibt es noch ganz viele andere Spots. Das ist so quer über die Stadt verteilt, also sich da alles anzugucken, ich glaube an einem Abend, das reicht nicht, das fängt immer um 19 Uhr an. Ist immer ganz nett, allerdings verändert sich da auch nicht so viel. Also ich hatte es jetzt schon ein paar Mal, schon 2 oder 3 Mal habe ich es jetzt gesehen. Ich war jetzt vor allem, also wenn die Familie hier nicht in Berlin gewesen wäre, hätte ich mir es glaube ich nicht nochmal so angetan. Was schon faszinierend ist, ist, wie viele Leute da plötzlich in Berlin unterwegs sind. Also es ist unglaublich. Man muss teilweise 2-3 Mal Anlauf nehmen, um in den Bus überhaupt reinzukommen, so dass er dann auch weiterfährt. Man sollte gut aufpassen auf tiefliegende Stative in der Menschenmenge. dazu möchte ich nur sagen, Leute, wenn ihr mit Stativen unterwegs seid in Menschenmengen, achtet ein bisschen drauf, dass ihr das einfach nur senkrecht tragt und nicht irgendwie ausschwenkt, weil die Dinger sind echt gefährlich und die machen echt hässliche Abdrücke, hinterlassen die in Gesichtern. Also da ein bisschen aufpassen. Also es ist ganz nett, muss ich sagen. Aber es ist halt irgendwie jedes Jahr dasselbe. Aber ich wollte mir es halt doch nochmal angucken, gerade weil die Familie auch da war. Hab ein paar Sachen auch fotografiert, die ich denke ich an den Post hier dranhängen kann. Also
was mich interessiert ist, wie warst du technisch unterwegs?
Ach so, technisch. Das ist
nur falls es jemand interessiert.
Also ich war relativ weitwinklig unterwegs. Also meistens so um die 24 mm, teilweise noch ein bisschen weitwinkliger. Und hatte ein Stativ dabei und die Kamera eben, das war's. Ich habe da jetzt keine, Stativ lohnt sich insofern, wenn die Leute, wenn ihr viel Duschgangverkehr habt, dann seht ihr die Personen, die vorne dran laufen, die verschwimmen dann. Allerdings ist beim Festival of Lights, die Leute wollen sich das halt alles angucken. Das heißt, die bleiben da stehen. Dann könnt ihr also mit einer Langzeitbelichtung auch nicht mehr so viel ausrichten dann. Außer ihr dreht die Belichtung so runter, dass ihr da irgendwie, was weiß ich, mehrere Minuten belichtet oder sowas. Aber da hatte ich dann auch nicht die Geduld. Also ich war einfach stativ, weitwinklig, das war's im Prinzip. Ja. Als Auslösemechanik sozusagen habe ich eigentlich nur den Selbstauslöser, also den Timer, den eingebauten Timer benutzt. Da habe ich jetzt nichts extra noch dabei gehabt.
Okay. Gut, dann ist der generelle Unterschied, dass in Berlin anscheinend die Häuser oder die Gebäude eben langfristig beleuchtet werden mit derselben Szenerie.
Na, die wechselt auch. Die wechselt auch. Ja, das ist auch so ein Ding, wenn er zu lange belichtet, kann es sein, dass er genau zwischen zwei Illuminationen fällt. Ja, okay. Und dann wird es auch wieder nicht so schön dann. Also kann nett sein, aber oftmals ist es einfach nur diffus dann danach.
Ja.
Das er meint aber Durchgang, nicht Duschgang. Das ist das Hessische.
Ei Kerl, ei Bub, was sagst du dann?
Ich bin Übersetzungshelfer für Menschen, die nicht aus Hessen kommen.
Also.
Okay. Erzähl du lieber mal, was du fotografiert hast.
Ja gut, bei mir war es recht entspannt. Eine gute Freundin von mir, ausgebildete Opernsängerin, rief mich an, sie bräuchte ein Porträt. Und zwar nicht ein typisch künstlerisches, davon hat sie ganz viele. Sie saß im Flieger nach Florenz und auf dem Nebensitz saß ein Fotograf, der von ihr ganz viele typische Künstlerfotos gemacht hat, wo man nicht in die Kamera schaut, wo man die Hand an die Schläfe hält, wo manche Bilder aus meiner Sicht nicht so wirklich das Künstlerische unterstreichen, aber da kann man sich drüber streiten, sondern sie brauchte ein frontales, aus ihrer Sicht normales Foto, ich könnte ihre eigene Kamera nehmen und sage ich, naja, also wenn, dann nehme ich schon meine eigene. Und das muss auch nichts Großes sein, sage ich, naja, wenn da mein Name drunter steht, dann muss da auch dementsprechend schon das qualitativ passen. Und das Ganze sollte sehr kurz und schmerzlos gehen. Ging es auch, sie hat ein sehr hübsches Kleid angezogen mit nicht dazu passenden Socken. Die waren aber auch auf dem Foto nicht zu sehen. Und durfte sich in meinem Studio eine der vier Ecken rausschauen, wo sie fotografiert werden wollte. Und dann haben wir ein ganz einfaches, aus meiner Sicht natürlich mit dem Verständnis des Berufsfotografen, einfaches Setup-App aufgebaut, was ein unheimlich tolles Licht wirft. Und ähnlich wie es Peter Hurley macht, wie es auch viele andere tun und wie ich es auch schon gesagt habe, wenn man dafür sorgt, dass man ein bisschen abschaltet vor der Kamera, ein kurzes Input gibt, mal den Affen mimt oder irgendwas anderes tut, haben wir innerhalb wirklich kurzer Zeit ein unheimlich schönes und charmantes Foto, ein tolles Porträt geschossen. Da stelle ich euch mal rein. Eine Zweilichtquelle mit meiner Lieblings-Einlichtquelle in Kombination mit einem Aufhelllicht. Ein 40 cm Beauty-Dish, der das Hauptlicht darstellt. Und wer Beauty-Dish kennt, es macht ein kreisrundes Licht. Es macht einen schönen Verlauf von hell zu dunkel. Allerdings war es für die Blende 4 soweit hinunter geregelt, dass es hier mit Blende 4 knapp 40 Watt nicht mehr ausreicht, über einen Reflektor noch ein zusätzliches Auffälllicht zu erzeugen. Und ich habe dann einfach mal, weil ich ja kurz und schmerzlos und ohne großen Aufwand das nächste Licht genommen, was da stand. Das war dann ein Striplight mit 90x30 cm. Habe das in der Leistung auf 25 Watt gestellt und von unten ein Auffälllicht für den Kinn-, Nasen-, Halsbereich geschaffen. Und aus dem Haus. Ein richtig einfaches, aber tolles funktionelles Setup. Und das endete dann darin, dass sie zum Auto lief, das ihr Bruder gefahren hat. Wir hatten auch noch ein kurzes Shooting mit ihm, mit einem ähnlichen Setup, aber doch wieder etwas anders. Und noch ein Geschwister-Setup. Und sie sich natürlich bedankt hat und wir das Finanzielle klären wollten. Ich davon ausging, wir würden uns abends nochmal sehen. Und da sagte sie noch, wir können das auch in Bier machen.
Spannend.
Ja, es ist für euch die eine Aussage. Für mich war sie nochmal ganz anders. Denn ich antwortete dann, schönes Wortspiel, Frau Bier. Sie heißt Bier mit Nachnamen und ihr war der Witz selber nicht bewusst. Ja. Aber wir haben schön gelacht. Ja. War gut. Und das Foto, das Porträt stelle ich einfach mal mit rein.
Darf ich noch fragen, weil vielleicht sieht man es dann am Foto, aber wo war die Position vom Beauty-Tisch? Hochfrontal oder gehst du von der Seite rein? Oder?
Hochfrontal mit einer Neigung nach unten. Also so um circa 40 Grad nach unten geneigt. Hm. So dass sich dadurch normalerweise ein harter Schatten unter Nase und Kinn ergibt. Ja. Und das wurde von unten aufgehellt.
Also ein klassisches
Zangenlicht.
Butterfly oder Marlene Dietrich-Licht halt, ne?
Ja.
Okay.
Cool. Aber immer noch effektvoll und das macht wirklich eine tolle Ausleuchtung und bringt die Augen so richtig schön zum Strahlen. Und wenn ich da mit kurzen Belichtungszeiten mich dadurch gearbeitet habe, damit das in der Schärfe und im Fokuspunkt genau da sitzt, wo es hin muss, hat der Mike sich die Zeit genommen und einfach ein bisschen länger belichtet.
Ich hatte das große Licht nicht dabei, die Sonne hat sie versteckt. Was aber gut war, wir waren im Zuge eines Workshops, war ich mit ein paar Workshop-Teilnehmern in Niederösterreich bei den Myra-Fällen, die jetzt nicht unbedingt sehr spektakulär sind, aber sollte jetzt mal für einen Workshop recht gut sich eignen, weil man doch Zeit hat, gemeinsam mit den Teilnehmern was zu erarbeiten, und wir halt versucht haben, die klassischen Langzeitbelichtungen und Arbeiten mit Graufilter einfach umzusetzen, kennt sicher jeder diesen Effekt, um Wasser einfach nicht tröpfchenweise sozusagen abzulichten, sondern je nach Graufilter oder je nach Belichtungszeit halt dementsprechend verschwommen, wie einen Nebelschleier oder sogar, sage ich jetzt einmal, wie Milch, kann man fast sagen, die halt dann herunterläuft. Immer wieder spannend, ich war jetzt schon oft genug dort, aber man findet immer wieder ein neues Plätzchen, obwohl ich behaupte, dass das Wasser relativ gleich immer dort runterläuft, im Frühjahr vielleicht ein bisschen mehr und im Sommer ein bisschen weniger, aufgrund der Schneeschmelze, aber sonst wird sich das Wasser nicht jedes Monat neue Wege suchen. Aber trotzdem findet man immer wieder was Neues. Man merkt einfach auch bei den Teilnehmern, wie sie plötzlich sozusagen munter werden und dann beginnen zu klettern, um die unmöglichsten Stellen zu erreichen. Also ich kann da recht ein lustiges Foto reinstellen dann, wo sich jemand auch unter eine Brücke, unter eine Holzbrücke gelegt hat. Und es war gatschig, es war nass, es war nicht wirklich toll, aber trotzdem. Um diesen einzigartigen Shot zu bekommen, sozusagen. Und auch für mich war wieder Zeit, ein paar nette Fotos zu machen. Ich stelle das rein. Es ist für mich eine Art der Fotografie, die auch sehr entschleunigt einfach, weil wenn du halt dann ein, zwei Minuten Belichtungszeit mal umsetzt, in der Zeit hast du mehr Möglichkeiten. Du kannst am Handy schauen, ob du die Nachrichten bekommen hast, während die Kamera belichtet, du kannst mit jemandem quatschen oder du kannst einfach nur genießen in dem Moment und vielleicht auch selber einmal die Gegend anschauen und nicht nur immer durch die Kamera schauen. Auch so, glaube ich, ein Tipp, den ich gern weitergebe und sage, nicht nur immer alles durch die Kamera betrachten, sondern auch selbst mal die Augen aufmachen und genießen ein bisschen und ein bisschen zuhören der Natur. Hat richtig gut getan. Das war so ein Vormittag, der auch meiner Seele wieder ein bisschen gut getan hat. Ja. Und genau das Gegenteil von dem habe ich dann letzte Woche auch gehabt, wo ich dabei war bei einem Shooting, nicht als Fotograf, sondern ich habe die Möglichkeit gehabt, einfach als schlecht bezahlter Lichtassi, aber egal, die Bezahlung war in dem Fall egal, als Lichtassi bei einem Shooting dabei zu sein, wo für Red Bull, die jetzt eine neue Modekollektion haben, also eine neue Modeserie, nennt sich Alpha Tauri. Da haben wir für ein Männermagazin, für ein typisches österreichisches Männermagazin fotografiert, eine Fotostrecke einfach in Graz, in der Stadt, also eigentlich Street-Style, aber halt mit der dementsprechend neuen Mode jetzt. Wir haben fünf Sets umgesetzt in einem Vormittag, also war ich recht stolz, relativ schnell. Und das Spannende war, dass rundherum wahnsinnig viele Menschen gewuselt haben. Also zwei Stylisten nur für das Gewand, um jede Falte sozusagen richtig zu legen. Ein eigener natürlich für Make-up und für Haare. Zwei, die nur abgestellt waren für Making-of-Bilder. einmal ein Fotograf, einmal ein Videograf und mich hat dann für das Licht und der Fotograf. Also immer, es muss immer recht viel Aufwand sein, es müssen recht viele Leute herumrennen, dann schaut das auch sehr cool aus. Das ist anscheinend der Deal. Hat auch cool ausgeschaut und war auch cool der ganze Vormittag. Nämlich auch deswegen, weil wenn man sich die Fotos dann in der Zeitschrift anschaut, wo man immer sagt, wow, das sind so richtige tolle Fashion-Shoots, wo man dann in Wirklichkeit mit einem Licht unterwegs war. Wir hatten vom Profoto diesen B1, diesen Akkublitz, der den Akku eingebaut hat, hatten vorne ganz normal eine 60x90 Softbox drauf und haben damit eigentlich den ganzen Vormittag fotografiert. Was recht witzig war, die Situationen, wo der Fotograf wollte, dass Bewegung ins Bild kommt und die Models halt einfach auf den Fotografen zugegangen sind, musste ich natürlich mit dem Licht mitgehen. Und das Ding wird dann den ganzen Vormittag lang schon ziemlich schwer, dieser Akkublitz. Aber trotzdem, war eine super tolle Erfahrung. Also der technische Aufwand in der Fotografie mit einer Kamera und einem Licht war nicht wirklich extrem. Aber trotzdem recht witzig, wie viele Menschen da auf einem Set herumlaufen. Da kann ich die Bilder leider natürlich nicht reinstellen, weil die exklusiv natürlich dem Magazin zur Verfügung stellen. Aber ja, gibt's einen gut situierten Läden zu kaufen. Aber soll jetzt keine Werbung sein. Ich habe es selber noch nicht gesehen, also ich bin gespannt.
Ja. Ja, cool. Hört sich spannend an. Ja. Ja, dann sind wir durch, oder?
Das sind wir durch. Ich scrolle gerade, es kommt nichts mehr. Ja.
Nee, also in den letzten 4 Wochen, ich habe zwar einiges gemacht, aber jetzt nichts, was großartig heraussticht. Von daher, weil wir ja auch hier wahrscheinlich noch ein paar von den Bildern jetzt der aus dem Fotorahmen einstellen, soll es mal dabei belassen bleiben.
Ja, cool. Dann bleibt mir nur noch Tschüss zu sagen. Macht's gut. Ich bin raus.
Tschüss.
Pfiat euch.
Ciao, ciao. Ich werde mich auch so langsam verabschieden. Bin aber noch am Kegeln testen. Habe jetzt so 11 Bildchen hochgeschickt. Das macht wirklich Spaß. Ist sehr lustig, aber es ist nicht ganz so für voll zu nehmen.
Ja, klar.
Ich habe schon 3 Ribbons gewonnen. Und war auch schon mal auf der Hall of Fame oder wie auch immer das Ding heißt.
Hast du einen Screenshot gemacht?
Nee.
Ah, ja, ich habe
es gepostet auf Facebook.
Nee, das ist genau so.
Privat-Account. Also schauen wir mal, reicht auch.
Okay.
Ja, gut.
Jungs, bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Alles klar. Tschüss. Tschüss. Ciao.
Ciao.
Was war denn das?
Der Andreas war eingeschlafen, oder? Ich habe Michael noch nie so lange gehört. Hat mal jemand Sauerstoff?
Da geht noch was.
Das dauert noch ein bisschen.
Kann man den muten, bitte? Kann man den muten?
Oh, war ja.
Ach, ist das Böse.
Das war ja wohl das letzte Tönchen vom Sterben, oder was?
Kommt noch was oder kann ich die Aufnahme stoppen? Kann
ich stoppen. Das ist noch ein bisschen.
Ich habe Tränen in den Augen.
Ja.